einfach, ey, der Film, oh mein Gott, ey. Also das ist wirklich etwas, wo man mal eine Rewatch machen könnte, ist mit so einer besoffenen Audience, so in einem coolen Club-Kino. Da könntest du wirklich, da könntest du eine Worst Movie Night machen mit Double Dragon, aber auf jeden Fall.
Und oder Games fangen ja jetzt auch schon an, wo sie das machen, eben wie zum Beispiel Elden Ring, oder wo sich der George R.R. Martin holt für irgendwie Charaktere und auch Story zu schreiben, oder? Aber nachher wird natürlich ein eigenes Game daraus gemacht wird, oder? Also jetzt machen Games das schon, oder? Jetzt wird das ja
auch kleine und einer, der doch in der Game-Industrie immer wieder extrem für das Reden gibt und vor allem wegen seinem Artstyle, Visuals, Storytelling und allem, was dran hängt, Künstler, muss man sagen, kann man so sagen, oder? Ist der
Es ist Special Time! Endlich wieder mal ein Schau-mal-Special, nachdem wir es immer so viel angekündigt haben. Jetzt halten wir uns endlich mal dran. Nach vielen Monaten von grossen Ankündigungen tun wir jetzt eine aufarbeiten und ziehen es durch. Das ist wieder mal ein Schau-mal-Special und wir sind in absoluter Vollbesetzung. Meine beiden Kollegen sind irgendwo am anderen Ende und hocken auch vor ihrem Mikrofon. Moski, Tommy, seid ihr da? Seid ihr ready?
Joe, Mephisto, wir sind ready für den Marathon.
Yes, let's play.
Let's play. Let's play. Guter Aufhänger. Ja. Genau. Genau. Du hast eigentlich schon alles verraten.
Genau, der Disclaimer ist schon da.
Und wir haben uns, der Moski und ich haben uns gedacht, nachdem wir die letzten zwei Folgen, beziehungsweise die letzten paar Folgen so ein bisschen haben diskutiert. Wir brauchen jemanden wieder mal, der uns ein bisschen durch eine Folge durchführt und wir haben extra keine Kosten und Mühen gescheut und haben eine spezielle Fachperson und einen Guide engagiert, der jetzt also mit dem Indiana Jones Hut am anderen Ende hockt und uns durch das heutige Special durchführt. Yes. Und das ist niemand Geringeres als der Tommy.
Ali,
und
hallo.
Der Tommy ist heute ein bisschen unser Guide, weil er hat nämlich ein ganz spezielles Thema im Gepäck und wir haben es nämlich in der Folge, in einer von der letzten Folgen angekündigt, ganz grossartig habe ich das verkündet und alle unter Druck gesetzt und jetzt hocken wir da und hat das der Tommy an sich gerissen und jetzt wollen wir fragen, Tommy, um was geht es jetzt heute bei diesem Schau-mal-Special?
Es geht um Videogame-Spieladaptionen in filmischer und animationstechnischer Art. Also jeder von uns ist ja auch so ein bisschen in diesen Games drin, in diesen Franchises und irgendwann ist man auf die Idee gekommen, dass man die Videogames kann verfilmen kann. Und das werden wir jetzt hier ein bisschen aufdröseln, ein bisschen chronologisch und werden die Franchises beleuchten, wie das adaptiert ist worden, insofern mal mehr gut und besser und auch mal schlechter. Und das wird eine spannende Geschichte, glaube ich.
Jetzt ist einfach die Frage, ob wir das überhaupt beurteilen können, Moski. Sind wir denn auch ein bisschen Gamer? Wie ist das bei dir?
Ja, eigentlich schon, von Anfang an. Habe ich eigentlich immer gegamert.
Jetzt also, habe ich immer gemeint, du hast immer nur ein Brettspiel vor dir.
Nein,
das alles ist Lug und Trug gewesen.
Nein, das kann man ja auch, oder? Und das Brettspiel ist erst so ein bisschen in den letzten Jahren wieder ein bisschen aktueller geworden, aber ich habe eigentlich wirklich seit Anfang an eben nicht C64 gamet und die erste Playstation gehabt, also von Anfang an dabei gewesen, ja.
Alle Gens hier so C was?
C wie viel? Genau. Vor allem die,
also,
die
wie viel? Ich muss um was gehen.
ChatGPT fragen.
Ich kann jetzt googlen. Ich kann jetzt googlen, ja.
Genau. Nein, also.
Wir sind so alt. Wir genau so alt.
Oh, ja, Kinder merci, der 80er. Merci, wie sagst du das noch?
Oh,
genau. Nee, Amiga 64 und hast du nicht gesehen. Egal. Ja. Tommy,
ja.
Du bist der Guide, du hast den Indiana Jones Hut an, du kämpfst dich durch den Dschungel und jetzt Jetzt musst du loslegen.
Genau. Wieso eigentlich Indiana Jones, oder? Also das klar hat es der, aber dort ist ja der Film zuerst
gewesen. Er ist einfach der Busch-Guide. Er ist der, weißt, das Bild vom Busch-Guide. Der, der sich gut durch den Dschungel kann, durchschlagen kann und immer den Weg weiss. Und er muss jetzt durch den Weg, durch die Videospielschule, durch ein Videospielschule.
Ich hoffe, es hat nicht allzu viel
das
Fallen.
Das ist ja die Idee.
Die Fallen werden wir schön umgehen.
Das werden wir, das werden wir jetzt
nein, nicht sehen. Ja, auch noch etwas zu meiner Person, vielleicht in Sachen Games. Ich bin da nicht minder ein Fan gewesen, eben schon in den 80er gestartet. Game & Watch war bei mir auch das Thema gewesen, NES. Die wirklich erste System, also ihr seht, das geht zurück in die 80er und dort fängt es eigentlich an. Ich glaube, da sind wir alle eben schon früh am Start gewesen. Genau. Und das ist eigentlich auch der Zeitpunkt, oder, wo das Ganze ein bisschen miteinander korrespondiert hat. Also schon recht früh Game und Film, aber einfach in die andere Richtung. Oder? Es hat ja, früher hat es ja so die Umsetzungen gegeben, oder manchmal auch die Gurken von Games, die sich an Filmen angelehnt haben. Sprich, die Games haben dann eigentlich als Merch dient für die Filme. Oder? Da hat man einfach Game adaptiert, ob das mal Rambo, Terminator oder was war, hat man einfach Games gemacht davon. Und das war so eine, wie eine PR gewesen. Und die waren meistens relativ schlecht gewesen. Und dann irgendwann, und da steigen wir jetzt eigentlich ein bisschen rein, in den 90er Jahren hat man angefangen denken, okay, vielleicht funktioniert es ja anders auch. Also, dass man eben Videospiel in Filmformat kann verpacken. Und der Moski hat eigentlich schon vorgetönt, Melodie, darum der Disclaimer. Es ist eigentlich auch wirklich...
Ich wollte jetzt nichts wollen sagen.
Der erste Film, der adaptiert ist worden von einem Game, war nämlich Super Mario Bros. Gewesen. Und das war nämlich 1993. Gewesen. Kurz vor dran, vielleicht mögt ihr euch auch noch erinnern, hat es noch einen Trickfilm gegeben vom Super Mario. Das war nämlich 1989 gewesen, noch kurz vor dran, hat so eine Super Mario Bros. Show gegeben, wo der Mario, Luigi und Toad, all die Verdächtigen, die wir kennen, in einem Trickfilm waren. Aber dann, später, eben 93, hat man sich gesagt, okay, man nimmt die Franchise und macht einen Movie daraus. Jetzt gerade eine direkte Frage. Habt ihr den 90er-Jahr-Film gesehen, Super Mario Bros.? Mephisto.
Leider, ja.
Ja. Er ist mal in der Schläfatz-Reihe gekommen, da, wo ich ja immer jemanden darüber erzähle, eben bei den schlechtesten Filmen aller Zeiten, haben sie den Super Mario gebracht, ja.
Leider, hä?
Und ja, da ist mir geblieben.
aber er hat auch so ein absolut beschissenes Cover gehabt. Ich weiß nicht, ob du das noch wisst. Sie sind ja so, das war ja ein echter Film gewesen, also ja, die meisten... Ja. In der letzten Zeit wird ja der ganz neue Super Mario-Filme-Begriff sein, wo wir ja auch noch schnell auch werden darauf kommen, zu sprechen kommen. Aber jetzt weg von dem und zum Alten, die haben ja das als Echtfilm probiert umzusetzen, mit Kostüm und in einer realen Welt, in einer realen Stadt. Und das ist so auf Ernst und Untergrund und Mafia. Und das war richtig komisch gewesen. Also wirklich ganz, ganz schräg. Also das ist... Es ist ein richtiger, man kann es nicht anders sagen, es ist einfach ein Schrottfilm.
Ah, Gurke.
Also wirklich eigentlich ein schlechter Game.
Und jetzt kommt es, oder? Dann ist ja noch ein renommierter Schauspieler, ist ja sogar noch dort. Der Dennis Hopper hat als gegen Koopa in menschlicher Version dort noch gespielt. Das ist noch so ein Sidekick.
Stimmt.
Also vor allem eine von den grösseren Gurken. Also er hat auch keine reellen Zusammenhang mit der Franchise. Kann man auch mal so sagen, oder? Also, bis auf das, dass sie vielleicht Klempner sind, aber sonst, schlussendlich von der Tonalität im Universum, was spielt, das hat wirklich fast null Bezug, oder? Das ist, grottig. Grottig optisch, grottig inhaltlich.
Ein schlechter Einstieg.
Einstieg. Und du hast es schon angetönt, oder?
Aber ich möchte vielleicht noch schnell auf das drauf eingehen, oder? Ich finde es eigentlich relativ spät, oder? Dass man das erst gemacht hat, 93, eben auf ein Game
verfilmen. Ja, das ist ein guter Heim.
Warum ist das nicht früher jemandem schon in den Sinn gekommen? Jetzt in der Vorbereitung ist mir das aufgefallen, oder? Ich hätte das viel früher geschätzt gehabt, oder? Weil Games hat es ja schon immer gegeben. Also, und auch gute Games, oder? Auch mit einer Story drin. Und dass man das erst 93 hat gemacht, also bin ich wirklich echt erstaunt gewesen und kann ich nicht ganz nachvollziehen. Eben, weil der andere Weg, wie du das erwähnt hast, Tommy, hat man das ja gemacht.
Genau.
Eben gerade Indiana Jones als Beispiel, oder? Hat ja das auch funktioniert. Warum? Mm-hmm. Das ist, ja, erst 93 ist gekommen, ist mir ein kleines Rätsel.
Also das mit dem Story-Driven und dass eben das Merch anders funktioniert hat früher, oder? Dass man eben früher viel mehr in die Game-Welt hat adaptiert von den Filmen und erst später eigentlich die Studio ihre Lizenzen haben angefangen vergeben. Und inhaltlich ist es halt schon so gewesen, es hat Point-and-Click-Adventures gegeben, die storymässig etwas hergegeben, aber andere Game-Franchises haben halt noch nicht so das interaktive oder dreibuchtechnische gehabt, wie wir es vielleicht heute kennen. Also rein auch Story-Driven Games hat es halt schon sehr viel weniger gegeben, verortiert so ein bisschen dort, oder? Rein von den Characters her, die man heute in der Neuzeit kennt, und darauf gehen wir ja dann später noch ein. Aber das ist dem auch ein bisschen geschuldet. Einerseits, dass die Game-Industrie auch zu wenig Input hat gegeben, also sprich, sie haben einfach Lizenzen vergeben, oder? Und das hat eben so angefangen, dann an die Filmstudios, eben in den Anfangs 90er, was eigentlich, wie du sagst, eigentlich ein bisschen spät, also über 10 Jahre später hat man erst angefangen, so richtig dort interagieren mit Filmen, ja.
Ja, absolut, und irgendwie hat der Film auch ein Kindheitstrauma bei mir ausgelöst, ohne dass ich jetzt da zu übertrieben reagieren will. Aber wenn ich zurückdenke, bin ich irgendwie knapp 8 und habe Mario auf und ab gespielt und dann kommt einfach so eine Gurke raus, oder? Und das ist irgendwie, das hast du schon damals nicht gut beurteilt, ja. Aber die Zeit ist ja vorangeschritten, oder, Tommy?
Das ist ja so. Nicht,
das hättest du ja näher.
Genau. Und wir wollen ja hier nämlich, wenn wir die Franchises in den Initialfilmen nennen, gehen wir dann auch gerade näher darauf ein, was der gefolgt hat von der Franchise. Das müssen wir hier noch anmerken. Wir tun dann die Nachfolgewerke auch noch gerade ein bisschen aufdröseln und beleuchten. Und jetzt bei Super Mario haben wir ja auch recht spät, also brutal spät, 2023 nämlich, eben den Animationsfilm Super Mario Bros. Movie bekommen, oder? Also,
Die haben das ganze Desaster müssen verbauen nachher. Oder, ja, 30 Jahre später.
30 Jahre später, oh mein Gott.
Ja, das ist ja so. Nintendo hat ein Trauma.
Es braucht manchmal seine Zeit.
Der Miyamoto hat sich auch gesagt, das dürfen wir nicht mehr zu schnell vom Damm lassen. Also haben wir die 30 Jahre gewartet. Und ich für mich muss jetzt sagen, es hat sich eigentlich auch ein bisschen gelohnt, weil ich habe ihn gut gefunden, der Animationsfilm von Mario. Ich weiss nicht, wie es euch dort gegangen ist.
Ich habe ihn nicht gesehen, ich weiss es nicht.
Ich habe ihn mit den Kindern auch noch
gut gesehen. Ja.
Und ja. Er wird der Franchise auch gerecht, weil es hat halt inhaltlich related sehr mit der Franchise, optisch, inhaltlich. Der Mario als Charakter oder die anderen, Donkey Kong, Luigi, Toad, whatever, also die es kennen. Es ist wirklich, ich finde es gut gemacht. Eine super Umsetzung, er bekommt ja noch einen Nachfolger.
Ja. Ist ein unglaublicher Kassenschlag
gewesen. Ja, nämlich
wahnsinniger erfolgreichste
Film, Game-Umsetzungsfilm. Das können wir hier schon vielleicht vorwegnehmen. Super Mario Bros. Movie hat nämlich 1,3 Milliarden Dollar eingespielt. Unglaublich, der erfolgreichste Game-Adaptionsfilm. Genau. Das ist so. Und im 27 ist es dann, glaube ich, folgt ja den Herren der nächste, ja.
Wieder aber ein Animationsfilm.
Genau. Sie haben schon den Nachfolger angekündigt. Iu.
Ja, aber ich glaube, ein Franchise wie Mario bietet sich einfach auch als Animationsfilm an. Das war einfach ein Fehler damals in den 90er Jahren. Man hat auch Technik noch nicht gehabt, das muss man auch sehen. Man hat es auch dann wirklich im klassischen Disney-Stil müssen machen. Weil ich glaube, die Animationsfilme waren damals wirklich noch so ein bisschen in den Startlöchern gewesen. Und heute hat man einfach ganz eine andere Technik und ganz andere Möglichkeiten. Und das war eine gute Entscheidung. Und
das ist so.
Einfach, der ist, glaube ich, einfach in der breiten Masse gut angekommen. Und, für das, wo er, und das ist so, wie so Mario, glaube ich, so muss man Mario-Stoff her.
Ja. Jetzt gehen wir da in der Guide noch ein bisschen weiter spinnen, nämlich durch die 90er Jahre, oder, wo so die Initialzündung war, hat man halt einfach auch vielfach so Fighting Beat'em-up-Stuff gebracht. Oder? Ihr mögt euch vielleicht noch erinnern an gewisse Umsetzungen von Street Fighter, Mortal Kombat oder auch Double Dragon ist noch etwas gesehen. Aber
Double Dragon
hat es auch noch gegeben.
Hey, Double Dragon habe ich verdrängt und bei der Recherche. Hey, wer dort hat mitgespielt? Der Mark Dacostos,
ja, genau.
Scott Wolf, Alyssa Milano und der Robert Patrick, der ja zur gleichen Zeit auch im Terminator 2 so in der ähnlichen Sphäre so vom Jahrzehnt ja wirklich gerade als riesiger Star ist aufgekommen. Hey, das ist so eine Gurke. Hey, Double Dragon ist wirklich etwas vom Schlimmsten, was ich wirklich wieder will, aus meinem Hirn verbannen. Kostüm wie Starlight Express. Es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Also, dass sie den Beschlefatz noch nie gebracht, Moski.
Das muss ich mal bringen.
Hey, ist
Double Dragon ist wirklich... Hey, am Automat ein richtig geiles Spiel gewesen. Ich kann mich noch erinnern, früher in der Spielhalle, Double Dragon hat richtig gefackt. Hat mega gut das 2 können spielen. Richtiger Arcade-Schlägler. Aber Beat'em-Upper, wollte ich sagen. Und das ist einfach, ey, der Film. Oh mein Gott.
Also,
also das ist wirklich etwas, wo man mal eine Rewatch könnte machen könnte, mit so einer besoffenen Audience, so in einem coolen Club-Kino. Da könntest du wirklich, da könntest du eine Worst Movie Night machen mit Double Dragon, ja, so. Aber auf jeden Fall.
Und Robert Patrick, der dort mitspielt, ist nicht wiederzuerkennen. In seinen jungen Jahren, muss man auch sagen, mit seiner Frisur und seinem Lookalike, mit seinem Bärtli, du erkennst ihn fast nicht. Das ist wahnsinnig, oder? Also es ist langes her. Und eben, es ist ja dann mit den Gurken dort eigentlich auch nahtlos weitergegangen. Street Fighter, ich weiss nicht, hat er sicher auch gesehen mit dem Jean-Claude, altgedienten Van Damme und mit der Überraschung als Cammy, also der Jean-Claude hat er geil gespielt und Kylie Minogue hat dort die Cammy verkörpert. Unglaublich, also eigentlich haben sie sie noch so als Aufhänger genommen, als Sängerin in Film reingewoben, aber das war auch so eine Gurke gewesen, oder? Das war auch so ein richtiger Trash gewesen und auch optisch hat er gar nicht zu den Charakteren gepasst. Moski, bist du in Street Fighter Franchise?
Nein, ich habe das nicht gesehen. Weder Street Fighter noch Mortal Kombat. Auch die Spiele eigentlich nicht wirklich gespielt. Darum kann ich da eigentlich nicht viel dazu sagen. Vielleicht noch als Ergänzung, die ich jetzt auch gesehen habe, in dieser Liste von uns nämlich nicht drin ist. Von Tekken gibt es auch verschiedene Verfilmungen, die zwar dann erst später kamen. Also Tekken ist ja, glaube ich, auch später gekommen als Game. Aber erst ab 2010 hat es dann den ersten Film gegeben von Tekken, der ja so ein bisschen die gleiche
Genre
da reinspielt.
Ja, Dead or Alive hat man mal als Live-Action probiert. Das ist eine richtige, absolute Gurke geworden. Also das ist wirklich Katastrophe. Das ist wirklich, ich glaube einfach, vielleicht ist es so ein bisschen Beat'em-ups generell als Genre, finde ich, die eignen sich einfach nicht für Filmumsetzungen. Also, oder gäbe es aus eurer Sicht einen Ansatz, wie man ein Beat'em-up könnte in einen guten Film... Also selbst der neue Mortal Kombat Film, der ja vor wenigen Jahren rausgekommen ist, den habe ich auch nicht wahnsinnig gut. Also der ist maximal Mittelmass. Maximal.
Ja, ich denke, das ist schon...
Ja, aber wenn du natürlich so in den Bloodsport-Bereich hineingehst, oder du wirklich so irgendwie ein Turnier hast und das könnte das
gut, schon funktionieren. Der Ansatz hat man ja bei Mortal Kombat probiert. Ja, das ist ja auch der Ansatz vom Spiel. Aber das hat gleich nicht irgendwie nicht funktioniert. Ich weiss einfach nicht, Beat'em-ups sind einfach nicht geeignet.
Also, was ich denke, ist, dass man eine gute Story drumherum, um das Tournament, oder viele Fighting-Games oder Beat'em-Fighting-Games bieten ja den Showplatz für ein Tournament, oder jetzt. Aber es hat ja auch jedes Spiel noch irgendwie Sidekick-Stories von gewissen Charakteren. Und die müssen wir einfach viel besser ausarbeiten, dass es interessant bleibt. All die Fäden, die die Charaktere manchmal zueinander hätten und so, müssen wir viel mehr beleuchten und viel emotionaler und schauspielerisch viel besser, als nur schlecht gespielte Darsteller, die jetzt nur im Kampfgeschehen miteinander interagieren und sonst nur flapsige Kommentare von sich geben. Oder? Wie das beide sagen, oder dort hat das Fighting-Genre bis jetzt eigentlich auch nicht gut zu botten. Oder eben die 90er-Jahre Mortal Kombat hat es ja einen ersten gegeben, 1995, dann 1997 noch eine Fortsetzung und jetzt später in der Neuzeit haben wir eben im 21. einen neuen Mortal Kombat. Jetzt kommt ja dann noch die Fortsetzung im 25. Mortal Kombat 2. Aber ob das wirklich gut funktioniert, sogar der Carl Urban ist ja dort als Johnny Cage dabei im zweiten Mortal Kombat Movie im 25. dieses Jahr. Also, eben, Fighting-Filme, kann man sagen, funktionieren bedingt wahrscheinlich als Umsetzung. Da müsste schon ein sehr guter Plot entstehen, ein guter Regisseur dahinter hocken, für das, dass das Potenzial könnte entfachen. Ich glaube, es ist da, aber es ist schwieriger. Es ist von allen Ausgangslagen, von Videospieladaptionen, eher schwierig. Genau. Ja, jetzt sind wir so in den 90er geblieben hocken und du hast es noch reingebracht. In den 90er haben sie mir gesagt, hey, Science Fiction gibt es doch auch noch.
Und, ich weiß, was jetzt kommt.
Jetzt kommt er, oder? Oh, du als Sci-Fi-Fan musst das jetzt erdulden. Oh, sie haben sich ja den Wing Commander gesetzt. Oh, oder den geilen Wing Commander. Eigentlich ein amüsantes Game aus den 90er. Ich habe es auch gespielt, aber ja,
selten so viel verschenktes Potenzial, ja. Leider.
Ja.
Wing Commander eigentlich. Ja.
Ich kann leider gar nicht mitreden, ich habe weder das Spiel gespielt, noch den Film näher gesehen, weil dann bin ich auch schon der beim nächsten Punkt gewesen, aber ich lasse mich zuerst nee, über Wing Commander fertig reden.
Oder bei Wing Commander war einfach cool gewesen, weil schon das Spiel war sehr cineastisch. Mhm. Das ist ein Weltraumsimulator für die, was vielleicht nichts sagt. Du fliegst mit deinem Raumschiff, erfüllst Missionen, musst Geheimnisse entdecken im Weltall. Das ist so die richtige erste grosse weltumspannende Franchise gewesen, wo die so ins Weltall entführt hat. Es hat auch andere Space-Simulationen gegeben, aber das ist so die kommerzielle. Und was sie vor allem neu gemacht haben, sie haben die filmischen Elemente reingebracht. Die haben sie natürlich auch ein bisschen adaptiert aus bereits existierenden Filmvorlagen, insbesondere aus Star Wars und so weiter. Dass man eben zum Beispiel so die ganzen Einspieler hatte von den Piloten, von denen, die Missionen geben und so. Und das ist alles mit echten Schauspielern zum Teil als schon kleine Filmli im Game integriert gewesen. Das hat auch Command & Conquer im Strategiebereich zum Beispiel probiert, so Film und Game, dass sie wieder die Verknüpfungen, die in beide Richtungen gehen. Und das ist hier cool gewesen. Und ich habe mir wirklich noch gedacht, da könnte man ein cooles Sci-Fi Franchise machen, aber man merkt, wie das Studio hat gar nicht an das glaubt. Der Film hat damals ein paar Dutzend Millionen Budget gehabt, er hat beschissen ausgesehen, beschissene Schauspieler, der Matt LeBlanc hat, glaube ich, noch mitgespielt. Es war eine absolute Katastrophe gewesen. Also das ist wirklich unter ferner Liefen ein absoluter Kassenflop. Ist fast unglaublich schnell damals so in Videohandel gekommen. Also das ist, kannst du abschiessen, das ist für nichts. Ja. Leider.
Eine Bruchlandung. Ja, dann hat ja die 90er-Ära mal so...
Und, Moment, jetzt kann ich schon meinen ersten Mini-Pitch reinbringen, weil er passt nämlich zum Thema verpasste Sci-Fi-Chancen und wir sind gar vom ersten, ja, wie soll ich sagen, vom ersten, so vom Jahrzehnt her sind wir noch gar nicht weit entfernt. Und zwar hat nämlich eine der grössten Spielschmiedinnen auf der Welt, die auch schon Filme rausgebracht hat, nämlich Blizzard, aus meiner Sicht das falsche Spiel als Film rausgebracht. Und du wirst sicher von dem noch reden, aber ich glaube, was einem Sci-Fi würde gut tun, wäre ein StarCraft-Film. Weil StarCraft fehlt. StarCraft fehlt. StarCraft war immer story-driven, war eine riesige Marke von Blizzard. Über Jahre. Wir haben zwei Spiele, die draussen sind. Es ist ein E-Sport-Titel. Es hat eine riesige Fanbase. Du könntest aus dem Universum viel sagen. Es gibt viele Fraktionen. Es gibt Stories, es gibt Bücher dazu, es gibt Umsetzungen. Es ist wirklich eine Origin-Story, die Blizzard selber entwickelt hat und. Ich glaube, das wäre ein Sci-Fi-Potenzial. Das ist mein Mini-Pitch, mein Kurz-Pitch, wo man wirklich könnte als Weltraum-Adaption umsetzen. Und jetzt so inhaltlich bin ich völlig offen, aber einfach, dass man wirklich nachkommt, die Ideen aus den Filmen absaugt, vielleicht sogar eine Origin-Story versucht, daraus herauszubauen und natürlich den Entwickler mit reinholt, wäre ideal und das könnte wirklich eine Weltraumsaga geben und das muss man richtig mit Budget müssen wir das unterfüttern und dann würde das funktionieren. Ich glaube, StarCraft hat ein riesen Potenzial gehabt. Jetzt leider in den letzten Jahren natürlich vor allem noch im E-Sport-Bereich ein Thema, aber ist jetzt nicht mehr so in aller Munde. Wird vielleicht wieder kommen, weil Diablo 4 ist ja recht gefloppt für Blizzard-Verhältnis. Und vielleicht ist das die nächste grosse Marke, die sie wieder werden bringen. Aber ich sage, das Universum hat sehr viel Potenzial gehabt. ist auch immer sehr cineastisch gewesen, mit den Einspielern, mit den Missionen, mit den plötzlichen Ereignissen, gerade in der Singleplayer-Kampagne lassen wir mal den Multiplayer weg. Genau.
Ja,
das gibt ist dir recht. Also, ein Sci-Fi-Videospiel, ja. Mini-Pitch.
Ich denke, ja, Art-Design-technisch ist es wirklich ein sehr gutes Spiel gewesen, auch gameisch natürlich, das drumherum und so. Und vor allem, was man ja bei Blizzard immer wieder hat gesehen, egal welche Franchise es war, ist extrem gute CGI-Movies, oder? Was sie als Intro, Outro oder auch manchmal zwischen geflochten haben. Das war Masterpiece optisch gewesen. Und da hat man immer gedacht, vielleicht käme ja auch so etwas, oder? Also in CGI-Form, dass sie mal so etwas releasen als Animationsfilm im Kino. Das wäre noch so ein zweites Steckenpferd neben dem Realfilm, wo man hätte können sagen, dort hat Blizzard unglaubliches Potenzial gehabt. In dem Sinn, da gibt er recht. Also, da würde es die ein oder andere Franchise geben, die sicher unberührt ist. Ja, jetzt gehen wir auch in etwas rein, wo der Moski garantiert kann mitreden. Alles andere würde mich verblüffen, weil jetzt steuern wir so in die 2000er-Anfänge rein, 2001 nämlich, hat sich eine Schauspielerin gesagt, ich lege mir mal ein knappes Kostüm an und schnalle mir zwei Knarren um. Wir reden von der Angelina Jolie, nämlich als Lara Croft Moski.
Schwierig.
Moski.
Du ja. Hast der Tomb Raider Fan, jetzt komm!
True Lara Fan or what?
Ja, sicher. Also ich bin ja wie jedes Spiel gespielt, was es gibt. Ja, da, ich tue normalerweise auch meine PlayStation-Spiele wieder weiterverkaufen im Secondhand-Markt, aber die Sammlung von Tomb Raider steht noch da im Regal und ich natürlich auch alle Filme gesehen. Und es hat schon ein bisschen, ich muss sagen, wenn wir jetzt da durchgehen, ist das auch so ein bisschen der erste Film gewesen, der so ein bisschen wirklich für die grössere Aufmerksamkeit hat gesorgt, oder? In den Medien und natürlich auch im Kino, was sicher auch mit der Angelina Jolie zu tun hat, aber auch natürlich mit der ikonischen Figur. Ob jetzt der Film gut ist gewesen oder nicht, sei mal dahingestellt, dort habe ich mich als Teenager nicht so richtig können konzentrieren auf die Handlung. Und das ist glaub,
wieso denn ich, Moski? Wieso glaub, das denn ist,
das ist vielleicht noch anderen so gegangen. Und darum habe ich den Film
du bist einfach ein bisschen
gar nicht so schlecht gefunden. Ja, genau. Absolut. Ja, wer ist das nicht gewesen, oder? Also bitte, oder?
Mhm. Also nein, aber absolut. Optisch hat sie natürlich etwas hergemacht in dieser Rolle. Ist von der Besetzung her ein bisschen fast schlüssig war als bekannte Schauspielerin. Oder? Und da hat es ja eben den ersten Film gegeben, die Auskopplung, dann hat es ja noch einen zweiten gegeben mit ihr, 2003, The Cradle of Life, also die Wiege des Lebens, als Fortsetzer-Movie. Aber eben, wie gesagt, ist auch immer noch optisch und inhaltlich klar, es war so der Adventure-Faktor gewesen, wo man so ein bisschen around the globe machen wollte, so die weibliche Indiana Jones Grooves hat aufbringen, die selbstbewusste Lara Croft und so. Aber ja, es ist dann auch ein bisschen bei diesem Mittelmass geblieben. Es hat ja später noch neue Versuche gegeben, Auskopplungen. Einerseits haben wir ja noch von Netflix eine Animationsserie gehabt, wo aber jetzt als Anime-Serie auch eher ein Mittelmass ist gesehen und geblieben. Und dann noch später, also die Serie ist dann im 2024 gesehen als Anime und später ist dann noch eine weitere Filmauskopplung kam, nämlich 2018. Ich weiss nicht, ob ihr die habt gesehen. Ich habe sie leider auch gesehen. Und ihre Hauptrolle als Lara Croft haben sie genannt Alicia Vikander genommen. Und
ja, und einfach dort auch, oder? Also das hat schon eine Weiterentwicklung gegeben, oder? Von der Figur im Game natürlich, oder? Dass du eben nicht nur einen grossen Vorbau musst haben, dass du irgendwie eine Action oder eine Frau kannst sein, die da im Mittelpunkt steht, oder? Also das ist im Game passiert, dass sie da, ich sage jetzt mal, ein bisschen normaler ist geworden, in Anführungszeichen, oder?
Ja, auch progressiv
und,
einfach,
ja, oder? Genau, und aber dann auch mit der Alicia Vikander, wo das eigentlich dann ja auch verkörpert, oder?
Ja, es ist ja auch, wie du sagst, oder? In den neueren Games hat man auch, sie ist ja das, die Progression drin gehalten, und das ist schon die logische Weiterentwicklung.
Aber nochmal, oder? Also, Lara Croft hat als Figur oder auch als Frau, oder, die die Heldin spielt, so allein. Oder? Das, und das in den 90er Jahren, oder, wo ja. die Games rauskommen und dann auch mit dem Film. Oder? Das hat es eigentlich bis dann noch nicht gegeben. Also es ist so ein bisschen eine gewisse Vorreiterrolle ist da schon auch dabei gewesen, wo so ein bisschen ja, das Renommee oder Aufmerksamkeit hat
bekommen. Das stimmt. Also dort haben sie sicher die weibliche sagen wir mal, Blaupause von der Heldin eigentlich vorzeichnet, was man dann später von anderen Studios jetzt erst wieder hat, zum Teil aufgegriffen hat, also dass der Main Character eine Frau ist. Und ich sehe dort viel mehr Potenzial in Tomb Raider. Also gerade in den letzten Games hat man ja auch so gemerkt, Tonalität und so, oder respektive das Martialische ist natürlich jetzt auch ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt, oder? Aber da hat man, glaube ich, auch grosses Potenzial zum Teil verschenkt, optisch spannende Geschichte zu machen, weil es hat ja so den Faktor von dem Adventure und von dem Mystischen und von dem Thrillerhaften, der drin spielt. Und das zusammengenommen, denke ich, könnte man einen guten Action-Thriller, Global-Adventure-Movie hat man da können bauen, oder? Und das haben sie bis jetzt schon ein bisschen verschenkt, das Potenzial. Und zudem eben noch eine Hauptrolle, eine Protagonistin, oder? Also, muss man sagen...
Ja. Oder ja. Dort, das haben sie natürlich auch bei den Games verschenkt. Ja. Die ersten Games waren natürlich noch gut gewesen, aber dort hat es natürlich auch rechte Grütze nicht gegeben. Oder? Also dort haben sie einfach das Franchise wollen ausschlachten bis hinten und raus, aber einfach nichts überlegt dabei. Oder? Und das ist bei den Games wie auch bei den Filmen natürlich ein bisschen schade gewesen.
Also es gibt,
aber komm, wir fahren
in diesen 2000er weiter und gerade auch Anfangs 2000 ist nämlich im Animations-CGI-Technischen eigentlich für die Zeit, glaube ich, ist es ein bisschen bahnbrechend gewesen in der Optik, kann man so sagen, oder? Also es geht extrem, dort natürlich Final Fantasy, The Spirit Within, die Mächte in dir, hat optisch wirklich spannbrechend gewesen. Das kann man so sagen. Square ist, und das ist nämlich Squaresoft, hat dort sehr viel Geld investiert und sie wegen dem Spiel, das ist übrigens eine Pointe für das Game-Genre, fast pleite gegangen. Also die haben so viele Millionen in das Projekt investiert, in die Animations-CGI-Technik, die dann zumal wirklich ein neues Level, kann man ganz klar sagen, erreicht hat. Haben sie so viel reingestossen und der Film ist eigentlich gefloppt an den Kassen. Also sie haben dort Millionenverluste kassiert, sehr, ja. Weil erstens mal hat er ja nicht mit der Franchise related, also es hat sich nicht an die Final Fantasy Spiel orientiert, es ist mehr ein Science-Fiction Fantasy Space Romantic Ding gewesen, was sich eher so mit mystischen Sachen im Space hat befasst, was Final Fantasy ja in Teilen kleine Teile auch hat, aber es versteht sich ganz anders. Oder? Und dort haben sie eigentlich auch ein bisschen das Zielpublikum nebendurch manövriert, als Franchise von Final Fantasy. Aber rein optisch, wie ist es euch gegangen? Habt ihr beide ihn gesehen? Beide, ich weiss es nicht. Du sicher, Mephisto, gell?
Ja, ich habe ihn mit dir gesehen, du weißt es nur nicht. Ich weiss nämlich sogar, in welchem Kino. Nein. Im Alhambra haben wir das zusammen geschaut, in Bern. Im guten alten Alhambra sind wir an Premiere von Final Fantasy, The Spirits Within.
Meine
und wir haben beide gesagt, jetzt sind wir gespannt, was da kommt. Und ich muss eine 10-sekündige Anekdote erzählen. Und zwar mitten im Film, im ersten, also so in der Anfangssequenzen, gibt es eine Verfolgungsjagd, wo dann Soldaten in ein Raumschiff einsteigen. Und in diesem Raumschiff, die laufen rein und dann hocken die in diesem Raumschiff, das ist so ein Frachttransporter, also so ein Truppentransporter, und die hocken dann ab und von außen filmt, dann wird dann eigentlich in das Raumschiff hineingefilmt. Und es gibt dort einen kurzen Moment, wo wir alle, ich sage mit der damaligen Technik, damaligen auch Auflösung im Kino, das muss man also immer bedenken, wir sind Anfangs 2000er, jetzt einen Moment, wo du wirklich für wenige Sekunden das Gefühl hast gehabt, zumindest als Zuschauerin, Zuschauer, das ist jetzt echt. Das ist nicht animiert. Es ist so eine ganz kurze Sequenz, die extrem nahbar war. Und für diese Zeit war das revolutionär, wo viele Animationsfilme, die danach noch direct to DVD kamen, da gibt es unendlich viel, das nie mehr das Level haben erreicht. Und wie du sagst, die sind fast pleite gegangen an dem. Oder? Und das hat wirklich gezeigt, auch mit den, weißt, so Poren in der Haut von den Protagonist innen. Ich kann mich noch erinnern. Es hat damals in den Medien sogar Diskussionen gegeben, werden Schauspielerinnen jetzt arbeitslos? Weil man ja alles kann animieren kann. Und solche Diskussionen sind in den Medien geführt worden, wo die ersten Trailer rauskommen. Das ist natürlich nicht passiert bis heute, logischerweise.
Aber die Diskussion haben wir heute immer noch, gell? Oder wieder?
Ja, es wird wieder. Jetzt wird KI und all diese Themen, oder? Und es ist lustig und es kommt wieder, oder? Und das finde ich richtig krass. Jetzt, das ist meine Erinnerung an Final Fantasy.
Jetzt, wo du das erwähnst, kommen die Erinnerungen wieder. Ich muss mich aschen über mein Haupt, weil ich mich nämlich auch noch erinnere, über etwas anderes von diesem Film haben wir auch noch geredet, und das waren die Haare gewesen, nämlich. Das weiss ich auch noch. Jetzt kommt mir das alles wieder in den Sinn, wo du das erwähnst, ist mir entglitten, aber wir haben dann, glaube ich, über die Haaranimation von den Protagonisten, vor allem von der Hauptfigur, nämlich geredet gehabt, weil das auch so revolutionär war. Also der Film ist rein, was die Animationstechnik angeht, bahnbrechend gewesen in diesen 2000er Jahren, kann man so sagen. Ja, die Final Fantasy Franchise, es ist ja noch ein bisschen mehr gekommen, später in den anderen Jahren drauf, und die hat sich dann stark, eigentlich signifikant an das Spiel orientiert, nämlich sogar an einzelnen Final Fantasy teilen. Es ist nämlich dann noch Final Fantasy VII Advent Children gekommen. Das hat nämlich auch so eine Spin-off-Geschichte gehabt, als CGI auch wieder inszeniert. 2005 war das gewesen. Und dann haben sie auch noch eine weitere Auskopplung gehabt. 2016 King's Glaive von Final Fantasy XV. Und die zwei Werke haben einfach genau, haargenau an den Games sich orientiert, sogar an den Figuren. Also es war eine 1-zu-1-Adaption, wo sie nachher gesagt haben, wenn wir etwas rausbringen, muss es einfach sofort mit der Franchise erkennbar sein, mit den Figuren. Oder? Die waren stabil gewesen. Muss man so sagen, ich habe eigentlich beide gesehen und die sind optisch wie inhaltlich eigentlich stabile Werke. Das ist absolut für Final Fantasy Fans ist garantiert etwas, was sich jeder hat angeschaut zu dieser Zeit jeweils, wo sie rausgekommen.
Hast du den Spirits Within gesehen, Moski?
Nein, ja, weder Games gespielt noch Filme.
Du bist kein Final Fantasy Spieler, ja?
Nein.
Ja, ich glaube, wir gehen gerade über zu sicherer Franchise, wo der Moski wahrscheinlich auch der ein oder andere Kontakt könnte haben, vermute ich jetzt mal. Und das ist nämlich die Franchise von Resident Evil. Und Resident Evil hat die Initialzündung als filmisches Werk gehabt, nämlich im 2002. Dann hat sich Mila Jovovich nämlich gesagt, okay, ich tue da mit meinem zukünftigen Buddy, respektive Gatten, nämlich Paul Wes Anderson zusammen, die Initialzündung filmisch von Resident Evil geben. Und sie hat dort dann Alice gespielt, hat das dann in x Auskopplungen, die dann noch in den späteren Jahren gefolgt sind. Also wir reden hier von all diesen Realverfilmungen, Resident Evil Apocalypse und Resident Evil Extinction und Afterlife, Retribution, wie sie alle heissen. Also da hat es dann jeweils Nachfolgewerk gegeben mit Mila Jovovich. Und ja, ich gebe jetzt mal das Wort an euch. Wie seid ihr mit Resident Evil verbandelt?
Also ich habe 1-2 Spiele gespielt, irgendwie eher ein älteres und jetzt auch ein neues Resident Evil Village, glaube ich, heisst das, wo recht gut war. Und ich habe einfach den ersten Film geschaut und das hat mir dann eigentlich auch gelenkt, dass ich weiss, dass ich die weiteren Filme nicht muss schauen. Ja, ja. Also ja, und ich glaube, sie schlachten das einfach jetzt so aus, was das Franchise einfach den Namen noch hergibt. Aber wirklich besser sind, glaube ich, Filme nicht geworden. Oder tut mich doch sonst vom Gegenteil überzeugen.
Also ich habe offiziell leider 3 gesehen, die ersten 3, dann habe ich aufgehört. Und ihr wisst ja, wer aufmerksam zulässt beim «Schau mal» Podcast, weiss ja, dass ich ja eigentlich vieles halte, viel Gutes halte von Mila Jovovich eigentlich, aber sie seit Jahren einfach auch leider wegen ihrem Mann einfach schlechte Rollen annimmt und dort in diesem Duo ihr Glück irgendwie sucht, aber das qualitativ nicht findet. Und das ist einfach etwas, was ich nicht verstehe. Und Resident Evil bzw. Biohazard hat einfach ein riesen Potenzial als Survival-Horror-Game gehabt, als Franchise, und das hat man nicht rausgeholt. Man hat eine billige, action-glatte, CGI-ertränkte, schlecht aussehende Filmreihe daraus gemacht, die wie ein B-Movie wirkt, wo die Schauspielerinnen und Schauspieler absolut am untersten Level sind. Also für mich ist Resident Evil einfach ein Beispiel, wie man es eben nicht machen sollte, eine Game-Adaption. Mm. Oder Origin-Game-Adaption, die nicht auf einem Buch oder so passiert.
Ja, weil ich habe dort auch eine spezielle Geschichte eben zu Resident Evil. Wie du schon sagst, im Japanischen heisst es Biohazard. Und 1995, wo das dann das 1 auf der Playstation ist, ist innen, weiss ich noch, wie ich in einem Importladen bin gestanden, dann zumal noch die japanische Version von diesem Spiel gehandelt ist worden. Also das ist dann wirklich unglaublich gewesen, wie wir von diesem Bildschirm waren, wo sie dann das Game aus Japan haben bekommen und man hat gesehen, Zombie-Horror-Survival-Game. Das hat es bis dorthin nicht gegeben. Und das ist völlig auch etwas Neues gewesen, was da Capcom initiiert hat, oder der Survival-Horror. Oder? Und das ist so die Tonalität, die das Spiel bis heute eigentlich ausstrahlt. Hat der Film gar nicht aufgegriffen, weil sie einfach, so wie du sagst, so CGI-Kackwerk waren mit Action-Nonsens, wo sie sich durchschultern, wo x-beliebig waren, ob Figuren sind nicht eins zu eins übernommen worden von den Spielen. Auch die Settings, oder? Wir erinnern sich, im Eis ist das ein düsteres, dystopisches Setting von einem Haus, oder? Im Outback, wo sie dort so sind, dazukommen als Special Team und ganz krut der durch müssen kämpfen und wirklich richtig brutal. Also, die Filme sind voll nebendurch und die Filmserie, ich habe nur ein paar gesehen davon und habe mich immer wieder gehofft, dass sie es mal erlicken in der Neuzeit. Es hat nämlich sogar noch 2021 Welcome to Raccoon City. Und ich dachte, jetzt haben sie es dann geschnallt. Nein, haben sie nicht. Es ist so billig geblieben, wie es war. Sie haben es zwar ein bisschen näher her verfrachtet, nach Raccoon City, örtlichkeitsmässig, aber es ist gleich wieder ein Treasure inhaltlich, wie auch optisch und schauspielerisch. Und der Gipfel davon war dann eigentlich auch die Serie gewesen, die Netflix ausgestrahlt hat. Die nennt sich vielleicht Resident Evil. Ist auch eigentlich ein Franchise-Gurke geblieben. Ich sage mal, ich sehe einen kleinen Silberstreifen am Horizont. Ich als Franchise-Fan von Resident Evil. Ich habe jedes gespielt. Jedes einzelne Game. Und bin dort wirklich gehört zur Fanbase. Oder? Und mich hat man nie abgeholt. Nie. Mit keinem Film. Und 2026 soll jetzt wieder ein Resident Evil kommen. Und die Regie führt der Zach Cregger, wo ein bisschen Horrorerfahrung hat in diesen Franchises. Er hat nämlich da den Barbarian gemacht, Sasquatch, whatever. Also ist immer ein besserer Regisseur. Aber, wie gesagt, eine leise Hoffnung. Eine leise Hoffnung.
Ja, vielleicht ist das der Turnaround, den man bei den Games hat gemacht, weil wenn ich mich erinnere, hat man ja auch ab dem vierten Teil, wo noch ein richtiges Highlight war, die 5 und 6 haben sich plötzlich den Filmen angleichen. Man ist immer actionlastiger geworden. Der Survival-Horror-Aspekt ist ja bei den Spielen verloren gegangen. Und dann hat man den Turnaround wieder gemacht und ist ein bisschen wieder zurück zu seinen Basics. Man hat auf eine Eco-Perspektive gewechselt, hat das Game ein bisschen neu
stimmt,
platziert,
ja.
Sage ich jetzt mal. Und vielleicht ist das jetzt auch die Chance in der Filmindustrie.
Aber sie sind eben
man kann sagen, dort können wir...
Sie sind eben nie wirklich der gewesen, oder in dieser ganz klaren Horror-Survival-Franchise. Dort sind sie nie gesehen filmisch, oder? Bis heute haben sie das nie geschafft. Spiele, wie du sagst, sind mal actiongeladener gesehen, haben sich dann zurückbesinnt, zum Glück, muss man sagen. Obwohl ich jedes gespielt habe. Stimmt es, dass eben, wie du sagst, Action-Baster ist worden, sie haben so ein bisschen modernisiert, aber der Survival-Horror hat immer jetzt wieder neu Aufschwung bekommen. Das freut mich natürlich auch. Und wenn sie jetzt das mal endlich würde schnallen, filmisch dieser Franchise gerecht zu werden, würde mich das natürlich freuen, aber naja.
Aber aus dem Survival-Horror in filmischer Form hat es ja nicht nochmal schlecht gegeben, Tommy, oder? Ich muss mich da so etwas erinnern.
Aha, du sprichst da gewisse Sachen an, die dann später erst zum Zug kommen. Es glaube, ich weiss, was, auf was du raus willst. Ich gehe noch zuerst noch auf eine Gurke rein,
sicher,
ja, die eigentlich auch Potenzial hat. Ich weiss nicht, ob dir diese Spiele auch gespielt haben. Alone in the Dark. Vielleicht sagt mich das auch noch etwas. Ja.
Nein, habe ich auch nicht gespielt.
Du sagst, Mephisto, du hast da deinen Kontakt.
Ja, gehabt. Ja, Alone in the Dark ist ja... Ja, das ist ja, der Film ist ganz schlimm. Da habe ich wirklich das Spiel gar nicht verstanden. Also, ja, also nein. Oh Gott,
der Krieg aus
ja,
Leiter ist der auch noch dabei gewesen, aber der hat es auch nicht
gerettet. Der Krieg aus Leiter hat es auch nicht rausgeholt. Nein, nein, gar nicht.
Und die Regie haben sie natürlich im sagenhaften Uwe Boll gegeben, wo man dann hier und da ja, leider einfach auch zu viel anvertraut hat. Also wir können es kurz machen. Es war schon die zwei Filme, die sie haben ausgekoppelt in den Jahren, in den 2000er eigentlich, in den Anfängen. 2005 war das, The Alone in the Dark 2, 2008, es waren beides Lizenzgurken. Wer auch Survival Horror, gehen wir nicht näher darauf ein. Aber bevor dass wir jetzt die ultimative Gurke hätte ich noch im Petto, das sagt nach als Game-Franchise beide noch etwas, habe ich das Gefühl. Und ich bin dort rein in diesen Film, ich muss mich wirklich dort noch erinnern, ich bin aus diesem Film raus, ich bin eigentlich nur schockiert gewesen, wie scheiße, dass man so etwas produzieren kann. Und das Game an sich ist jetzt zwar qualitativ wirklich die neuen Spiele, ich rede nämlich von Doom. Doom-Spiele sind ja legendär in der Gamer-Community. Als Shooter-Game versteht sich und die neuen haben extreme Qualitäten erreicht, kann man auch sagen. Und jetzt kommt es bei dieser Umsetzung oder, von Doom, schauspielerisch und so. Der Dwayne, The Rock Johnson, hat dort echt eine Rolle ergattert. Und es war so eine absolute Megagurke. Also, ich meine, das wie.
Es ist wirklich ganz schlimm.
Es ist wie nichts heute.
Und sie haben ja aktuell einen Nachfolger irgendwie B-Movie-mässig produziert. Aber das habe ich noch nie gesehen.
Also, die schlechtesten Animationen, CGI-technisch, die du siehst, also, es ist wirklich ein Trash. Das würde in Schlefazit nicht passen. Also, das ist.
Den müssen sie unbedingt bringen. Ja, den können sie wirklich übel, bringen. Mann. Ja. Und das ist, aber Doom ist eben auch ein Beispiel, dass FilmemacherInnen nicht verstanden haben, dass nur wenn man Sachen aus Games in filmischer Form umsetzt, das noch nicht einen guten Film macht. Und zwar hat Doom, du hast es jetzt gerade angesprochen, ist ja ein Ego-Shooter. Also du spielst aus der Ego-Perspektive, es ist ein action-glattes Spiel, du siehst deine Waffen, deine Gadgets etc. Und sie haben gedacht, hey, was machen wir, wenn wir einen Film machen? Wir bauen genau so eine Szene einbauen, wie aus der Ego-Perspektive, wie beim Spiel. Aber das ist ja genau der Punkt, dass es ist ein anderes Medium. Du kannst nicht einfach Elemente, die in einem Spiel funktionieren, in einen Film transportieren und das Gefühl haben, das macht dann einen guten Film. Und das sind so kleine Nuancen oder kleine Sachen, die man einfach beachten muss. So sollte man nicht Spielumsetzungen in filmischer Form machen oder in Serienform. Das ist Bullshit. Sondern man muss das Medium an sich verstehen und man muss das rauslöpfen aus dem Videogame, das gut funktioniert, inhaltlich, und nicht einfach wollen Fanservice bieten. Das ist nicht nur. Natürlich müssen die Fans können relaten, wenn ich in einen Mario-Film gehe, wir haben es am Anfang erwähnt, will ich den Mario sehen und nicht irgendeinen anderen Charakter. Das ist klar. Aber du musst nicht auf Biegen und Brechen Elemente aus einem Spiel nehmen und die in den Film packen und das Gefühl haben, so wird der Film besser. Das ist naiv und so funktioniert es nicht, weil es sind immer noch zwei verschiedene Medien.
Das stimmt.
Das muss man ganz klar sehen.
Du hast ja noch etwas angeteasert vorher. Ich glaube, du bist ja dort beim Survivor Horror gesehen, nämlich noch geblieben. Und ich glaube, ich weiss, was du meinst, weil das finde ich einen von meiner persönlichen Meinung nach best umgesetzte Adaptionen, was Film-Videogame-Sachen angeht. Nämlich 2006 ist der erste Silent Hill-Film gekommen. Und für mich ist der erste Silent Hill-Film so ein Breakthrough gewesen. Da habe ich echt gedacht, mal so kann man es machen. Und was mich bis heute nicht loslässt und erstaunt, ist nämlich die Metascore. Die Metascore ist so schlecht von diesem Film, so übel.
Verstehe ich nicht. Ich habe nämlich auch noch mal schnell nachgeschaut. Es ist völlig unverständlich. Der erste Silent Hill Film, das ist ein starker, guter, das sagen wir Leute, die richtige Horror-Enthusiasten sind, die alles haben gesehen aus dem Horror-Genre. Also Leute wie der Walter Mosky, der sich ja gefühlt 10 Horrorfilme am Tag jetzt neu anschaut, der hat den Narren gefressen. Der Mann des Schocktobers, er hat ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen. Hast du ihn schon gesehen, den Silent Hill Film?
Nein, ja, eben auch, ich muss wirklich gestehen, ja, die Spiele nicht gespielt. Das ist so ein bisschen meine ganze Lücke, die 2000er Jahre, 2000 bis 2000 Jahre, so 15, 16, habe ich sehr viel verpasst, eben Game wie auch im Film. Und ich habe das eigentlich wirklich kein Spiel gespielt, auch das legendäre Silent Hill 2 nicht. Und das habe ich jetzt aber auf meiner Liste, weil jetzt das Remake ist rausgekommen auf der PlayStation 5, ist das bei mir vorgemerkt, aber ich habe es weder gegamet noch einen Film gesehen. Mhm. Und das ist schon auch, also es ist schon auch mein Ding, oder? Also es würde eigentlich voll zutreffen zu dem, was ich gerne habe, ja.
Genau, insbesondere muss ich wirklich sagen, der Silent Hill Film, den der Tommy jetzt hier eben erwähnt, den kann ich wirklich allen ans Herz legen. Der ist ja gut. Vergessen den Metascore.
Absolut.
Das sagen Fans vom Spiel, das sagen Horror-Fans. Liebe Grüße gehen an Dorn raus. Der hat das auch schon gesagt. Er findet den Film sehr gut, oder? Mm-hmm. Und der ist wirklich unterschätzt. Da müsst ihr wirklich mal einen Rewatch machen, für die, die vielleicht noch nie haben gesehen, ein First Watch, logischerweise. Und den kann ich wirklich empfehlen. Absolut. Sehr gut umgesetzt, sehr nah am Spiel, sieht gut aus, hat gute Spezialeffekte gehabt für die
absolut,
Zeit.
Absolut stark, ja.
Also wirklich unterschätzt.
Auch teilweise sogar Handmade-Sachen, eben auch wieder eine gute Mischung zwischen Handmade und CGI reingestreut. Aber einfach die ganze Tonalität, die Dystopie von Silent Hill, der Nebel, der Fog, was es im Spiel auch hat, es sind zwar nicht in dem Sinn 1:1 Protagonisten aus dem eigentlichen ersten Spiel.
Nein.
Es ist einfach rein thematisch in Silent Hill verfrachtet und optisch sehr stark orientiert, auch von den Wesen, die dort sind und. Also das haben sie optimal gemacht. Leider, das hat noch spezielle Bewandtnis, nämlich ist dann ein zweiter Teil rausgekommen, 2012, Silent Hill Revelation. Das ist dann hingegen wieder eher eine Gurke geworden. Und jetzt kommt eben das, was speziell ist. Nämlich der die Regie geführt hat, Christoph Ganz, hat private Probleme gehabt. Ich glaube, da war etwas mit einem Unfall gewesen, den er verursacht hat. Hat dann durch das nicht mehr weiter mitgewirkt an dieser Silent Hill-Reihe. Und jetzt kommt etwas ins Spiel, das mich sehr positiv stimmt. Nämlich, es gibt wieder einen Movie 2025, Return to Silent Hill, wo er wieder zurück ist, also aus dem ersten Teil Regie geführt hat, kommt jetzt in diesem Silent Hill-Film wieder zurück an den Regiestuhl. Und wenn das so klappt, wie ich das Gefühl habe, wenn er wieder mit diesen Sachen so vertraut ist, wie er es im ersten Teil hat gemacht, könnte das echt wieder eine gute Geschichte werden. Also auch da wieder in Neuzeit eine leislige Hoffnung, dass die Franchise Silent Hill Survival Horror in diesem Teil wieder besser wird. Sind wir gespannt. Also hoffen wir das Beste, ja. Ja, ich glaube, wir spulen noch ein bisschen vorne und wir gehen da ein bisschen schneller durch. Ihr erwähnt es auch noch mal kurz. Es gibt ja so Action-Agent-Games, wo wir das eine oder andere vielleicht auch ein bisschen in Kontakt treten sind. Ihr redet nämlich von Hitman-Franchise. Ja, da haben sie ja auch so Auskopplungen gemacht, 2 Stück. Und die sind ja jetzt so als, wie soll man sagen, Action-Crime-Thriller, Verschwörungstheorien, Agent-Movie. Naja, würden wir auch ändern ins Genre, musst du nicht gesehen haben, verfracht. Oder wie geht es euch da?
Definitiv, ja. Absolut. Da habe ich nichts dazu zu sagen, außer schaut das lieber nicht.
Genau. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter, nämlich jetzt sind wir dann schon irgendwo im 2008 und da gehen wir auch nur schnell kurz darauf ein. Es ist ein Franchise, das ich viel habe gespielt, von Ubisoft, dir vielleicht auch. nämlich Far Cry und wenn der die unterste...
Mit dem Till!
Mit dem Till Schweiger und wieder mit dem ominösen Regisseur, wo man das Projekt hat anvertraut und ich glaube, es ist eine der grössten Gurken. Also, wenn wir hier von Gurken reden, ist das auch die wirklich Maximierung von Lizenzgurken, die man rausholen kann.
Da bin ich mir sicher, da hat Schläfatz schon mal das Beste gemacht. Das muss sein. Moski, du musst das recherchieren.
Ja, du bist uns,
du musst das uns noch herausfinden, ob das gehört wirklich in Tonnen getreten. Da ist eigentlich einfach jeder Cent, den sie in das investiert haben. Also wenn der ultra besoffen seid und irgendwie wirklich die schlechtesten Filme, die du gesehen hast, könnt ihr noch Far Cry reingeben mit dem Till und 3-4 Whisky-Flaschen hinter den Buttern und dann,
den kannst du wirklich an jeder Worst Night zeigen. Der ist wirklich, generell hat einfach, gebt einfach den Uwe Bock in den Filmen, bitte.
Ja, wir machen...
Ich glaube, der ist sogar zu schlecht für Schläfatz, weil der ist dort auch nicht
vorgekommen. Das heisst schon viel.
Ja, oder? Weil Schläfatz hat ja schon auch gewisse Kunst, oder? Also es kann wirklich nicht jeder Film dort reinkommen, weil es muss ja dann schon auch einen gewissen Kultfaktor haben, es muss dann schon auch ein bisschen witzig sein, dass die Community mitmacht. Und das da eignet sich wirklich nicht jeder Film. Und wenn du einfach so dermassen schlecht bist, ja, dann kommst du dort eigentlich halt
auch nicht rein. Wir können hier attestieren, es hat für Far Cry nicht mal zu Schläfatz gelangt. Also ungefähr in der untersten Schublade sind wir daheim beim IKEA. Ja, egal. Auf jeden Fall, 2016 hat es nämlich ohne so eine Ubisoft-Geschichte gegeben von einer Game-Franchise. Also es hat schon ein bisschen vorher etwas gegeben, aber das würde eher unter Kurzfilmen von Franchise gelten. Und jetzt kommt, da seid ihr sicher beide kontaktiert worden mit diesem Game-Franchise. Ich rede von Assassin's Creed. Und ich halte ja nicht von auch ein Stück von den jüngsten Werken nicht mehr so viel, leider. Grüße an Ubisoft. Die Games sind nicht besser geworden, tut mir leid. Aber sie haben sich ja früher eigentlich auch, sagen wir mal, das war eine gute Geschichte gewesen. Ich habe Assassin's Creed gerne gespielt als Franchise. Es war auch etwas Neues gewesen, mit dem Assassinen durch verschiedene Länder zu reisen, whatever. Also ich habe da schon sehr related to the Franchise. Und es ist auch Potenzial rum, dass man das optisch und filmisch umsetzen kann, inhaltlich, eben auch gerade schauplatzmässig. Oder Ubisoft hat in den ersten Werk auch sehr stark historische Bezüge genommen, sei das über Leonardo da Vinci oder andere geistreiche Leute zu den Zeiten, wo Assassin's Creed spielt und so. Das hat mir recht gut gefallen gehabt und hat auch gehofft, ja, vielleicht liegt da etwas drin. Und eben 2016 haben sie die Franchise als Filmauskopplung gebracht und also rein schauspielerisch hat der Michael Fassbender da gut gelenkt. Sie haben sogar noch Jeremy Irons im Movie gehabt und Brandon Gleeson. Also am Cast hat es eigentlich nicht gelegen. Aber sagt ihr dazu?
Aber ich habe ihn gesehen. Sie haben den grossen Fehler gemacht, dass sie den Film vor allem in der Gegenwart haben lassen spielen. Man muss vielleicht sagen, für die, die gar keine Ahnung haben, von was wir jetzt hier reden, Assassin's Creed hat so das Trademark gehabt, dass du eigentlich eine Geschichte hast gehabt, die in der Gegenwart spielt. Und du kannst nachher über die sogenannten Animus-Systeme kannst du nachher in die Gedankenwelt eintauchen, die in der Vergangenheit liegt, um der Geheimnisse zu entschlüsseln. Und schlussendlich in dem Fall geht es da irgendwie zurück ins 16. Jahrhundert und so weiter. Und das war so ein Assassin's Creed gewesen, plus minus. Und das hat man dann adaptiert in das Spiel und ist immer wieder weitergereist durch verschiedene Epochen. Und der Filmfehler war, dass der grosse Teil des Films, vielleicht auch wegen dem Budget, nicht in dieser Vergangenheit gespielt hat. Und der die interessante Geschichte hat so stattfinden. Die interessante Geschichte hat man versucht, in der Gegenwart zu erzählen, mit einem Action-Thriller, Agenten. Thriller. Und das ist einfach misslungen. Und das ist der Grund, warum das der auch gefloppt ist. ja, sage ich. Weil die Leute, die Assassin's Creed lesen und mit diesem Spiel relaten, die wollen Assassin's Creed sehen, wo man sich vor allem aufhaltet. Und das hat der Film nicht geboten. Das ist meine Analyse.
Das stimmt. Also da kann ich nur zustimmen, das ist so. Oder sie haben dem viel zu wenig Aufmerksamkeit gegeben, eben diesen historischen Bewandtnis, die eben dann im Storytelling stattgefunden haben, oder atmosphärische Sachen, wo Assassin's Creed in den ersten Teilen unglaublich stark ist, in der Präsentation. Das hat nicht related, das hat nicht gepasst. Das ist neben dem Ziel vorbeigeschossen. Genau. Und jetzt weben wir auch ein Franchise rein, wo dir vielleicht auch Bezug hat. Sie ist ein bisschen älter, auch in den Anfängen. Und es ist die teuerste Filmumsetzung heute Abend, was eigentlich in der Jungzeit hat gegeben. Ja. Nämlich ist es Prince of Persia. The Sand of Time. Das war ein sehr teurer Film für Game-Verhältnis. Nämlich hat er 200 Millionen dann zumal schon gekostet. Also er hat ein irrsinnig riesiges Budget gehabt, wo hier wieder auch schauspielertechnisch heisst es extrem eigentlich passable Leute dabei gehabt. Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, Alfred Molina, Gemma Egerton. Also ihr seht, hier im Hauptcast sind wirklich nehmen gewesen. Und aber auch hier wieder, auch wieder das Drehbuch und inhaltlich, optisch. Ja, wie seid ihr zu Prince of Persia verbandelt?
Ja, da muss ich einfach wieder passen. Also ich weiss, natürlich kenne ich das Spiel, aber ich habe es selber nicht gespielt, aber ich weiss, um was es geht und natürlich ein paar Sachen gesehen. Und den Film selber habe ich auch nicht gesehen, aber es ist natürlich schon verschenktes Potenzial, oder? Wenn du, also rein von der Szenerie her und alles, und jetzt hast du noch das Budget und dass das dann nicht funktioniert, ja.
Ja, also ich kann dort darauf einschwingen. Ich kenne natürlich Prince of Persia aus den Games aus. Das ist auch eines von der uralten Version, die ich noch auf meinem alten PC gespielt habe. Das ist so eine Kindheitserinnerung, wo mir immer näher in die Gruben runtergefallen ist. Von der Stachel ist aufgespießt worden. Da habe ich noch so ein Bild vor mir, wo ich so das erste Mal anfange zu gamen. Wirklich noch richtig oldschool. Auch bei den neueren Spielen bin ich noch dabei gewesen. Ich glaube, vielleicht ist es einfach auch ein bisschen geschuldet, dass zu dieser Zeit halt einfach die, ich würde sagen, die Sandalenfilme einfach vielleicht in diesen 2010er einfach gerade nicht so performt haben. Das ist ja im weitesten Sinn noch ein bisschen ein Sandalenfilm, eben, was so ein bisschen in der orientalischen Umgebung spielt und so weiter. Ich glaube, das war einfach vielleicht auch nicht gerade die Zeit gewesen, wo das die Leute haben wollen sehen. Ich glaube, es hat auch nicht mehr so viele Fans von dieser Franchise gehabt zu dieser Zeit. Ich glaube, das ist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Der Film an und für sich ist nicht mal so übel. Ich habe ihn so im Kopf. Habe jetzt auch länger nicht mehr gesehen. Schon ein Weile her, muss man fairerweise sagen, 15 Jahre. Also das ist gleich eine längere Zeit. Also ja, am Ende des Tages ist vielleicht auch ein bisschen das Potenzial verloren gegangen. Ich denke, aber die Franchise wird man ruhen, da wird nichts mehr
kommen. Das stimmt. Ja, und eben, wie gesagt, jetzt, wo es im arabischen Raum spielt, kann man natürlich immer Fragezeichen in Neuzeit setzen, aber Gyllenhaal dort eine perfekte Besetzung ist gesehen, weil man heute vom Typus, den man vielleicht castet, ja, vielleicht jemand eher aus dem orientalischen Bereich würde nehmen, muss zumindest US-amerikanisch das eine Verbandung hat dorthin, oder? Sagen wir mal.
Es gibt sicher eine Bollywood-Verfilmung, oder so.
Wer weiß, vielleicht nimmt es mal Bollywood noch in Angriff. Ja, wir gehen doch noch ein bisschen weiter in ein ganz anderes Gefilde wieder, nämlich in Science-Fiction-Space. Und hier ist es eigentlich eine riesengroße Franchise von Bungie, nämlich von Microsoft gehostet worden früher. Und ich spreche hier Halo an. Halo hat doch auch die ein oder andere Auskopplung bekommen, entweder als Serienformat oder als auch Filmformat. Jetzt mal Halo Legends Game 2010, wo als Animationsserie rausgebracht wurde, also mehr so im Anime-Style kann man auch sagen. Das habe ich noch so ein bisschen stabil in Erinnerung. Ich habe es sogar noch mal gekauft als Collection. Früher hat man das noch als DVD erworben. Und ich bin auch mit Halo eigentlich, ist ja auch so ein bisschen Multiplayer, ich weiss noch, Mephisto, wir haben uns dort die Halo-Gefecht mit einem Warthog geliefert, aber auch storytechnisch kooperativ sind wir dort durch die Halo-Welt gestapft mit dem Master Chief. Und also, ja, Games einfach sehr...
Also ich sage immer, Moski, einfach zu deiner Information, wenn mein Fahrlehrer gewusst hat, wenn ich Warthog fahre, hätte ich mich nie der Prüfung gelassen.
Genau, ja.
Aber das ist ein anderes Thema. Also ich habe meine Fahrprüfung dann doch geschafft. Aber item. Halo ist natürlich damals, was Hype gegeben hat, auch im Zusammenhang mit, wo Microsoft mit ihrer Konsole noch richtig brilliert hat, ist es einfach ein riesen Franchise gewesen. Und in der Neuzeit, ja, vor allem mit der Serie, glaube ich, hat man versucht, auch wieder dort neues Leben reinzubringen in filmischer Form. Schwierig. Ich bin ja sonst immer, ich bin ja Sci-Fi-Fan, Sci-Fi-Befürworter, aber das Universe hat mich nie so gecatcht in filmischer Form. Games haben vor allem haben mich durch die Spielbarkeit, durch den Multiplayer und vor allem auch durch den Sound. Die haben immer sehr geilen Soundtrack gehabt, sehr begeistert, aber in filmischer Form hat es mich nicht gezogen. Mhm. Egal, Animation, jetzt die neue Serie, die Standalone-Versuche, nein, irgendwie nicht.
Hey, weil, wie du sagst...
Ich kann dir nicht mal erklären, warum, ich bin nicht Halo-Hasser oder so.
Absolut nicht. Ich glaube, sie haben einfach die spielerische Epicness, die ihnen dort gelungen ist, wie du sagst, eben durch den Sound, aber auch durch die Visuals, haben sie einfach nie gut können übertragen. Das ist ihnen irgendwie nie gelungen, den Groove, den das Game einem hat können vermitteln konnte, die coolness Epicness, die man hat in diesem Format, das ist irgendwie wie zu wenig Substanz rüberkommen, oder? Und eben da hat man einerseits probiert, 2012 eine Serie zu machen, hat man eine Filmauskopplung, auch noch einmal später hat man da noch einmal etwas probiert, aber eben so richtig gelungen, also jetzt eben noch so 2014 Halo Nightfall hat es noch gegeben und jetzt in neuester Version, wobei das wiederum von gewissen Fans, jetzt auf Paramount läuft ja da Halo wieder, also es sind da irgendwie, glaube ich, 2 Seasons rum, die sie nochmal rausgegeben haben. Von gewissen Leuten wird das geschätzt, ist auch in den Metas nicht einmal so schlecht. Ich habe es in Teilen in den ersten paar Folgen habe ich es noch angeschaut, aber auch dort, es hat mich zu wenig gezogen. Für das, dass mich das Spiel so geguckt hat früher, haben sie mich dort nie abholen können.
Also Halo kann man auf 2 Arten verfilmen, für mich. Entweder man hat den Ansatz von einem Neil Blomkamp, der sehr so rough ist, weisst du, used look, dass es wirklich so richtig gegärtet wirkt, also wirklich so mit Rüstungen, die verkratzt sind und dreckig und so. Oder du nimmst die Epicness, die ja Halo auch immer hatte in dem Spiel, grosse Bilder, grosse Tempel, du möchtest dich vielleicht erinnern, im Spiel, es hat immer so, Halo hat ja so gelebt von riesigen Anlagen und Räumen, alles war viel zu gross gewesen. Wenn du irgendwo in einen Raum bist reinkommst, mit deinen Truppen oder allein, ist alles einfach overscaled gewesen, wie verrückt. Und das könnte zum Beispiel ein Danny Villeneuve, er hat ja das bewiesen
bei Dune. Das stimmt, eben so das overscaled, grosse Objekte, ein bisschen Brutalismus reinbringen.
So könnte man Halo auch eine Ernsthaftigkeit verleihen, entweder mit so 2 Herangehensweisen im Sci-Fi-Bereich, auch von 2 Regisseuren, die ich jetzt genannt habe, als Beispiel einfach, wo das würde funktionieren.
Mm-hmm. Ja, eben müssen wir viel monumentaler inszenieren, wie du sagst, eben in der Dimension, in der Aufmachung und so, vielleicht eben auch in der Schroffheit. Aber naja, wir werden es vielleicht noch sehen, wer weiss. Jetzt gehen wir mehr über in den Rollenspielsektor. Ich selber habe das Spiel gar nicht wirklich angelenkt, muss ich sagen, aber ich habe da einen Verwandten, nämlich mein Bruder, hat es mit Inbrunst gespielt, das Spiel. Er ist dort in etliche Clans gesehen und hat es auf und runtergezockt als Jugendliche. Und wir reden hier von Franchise Warcraft. Wieder zurück zu Blizzard. Warcraft The Beginning hat der Film geheissen 2016. Und wir sind doch auch so ein bisschen Fantasy angehaucht und auch Blizzard angehaucht. Also ich finde, wie du sagst, Blizzard hat gute Werke, auch Warcraft Minecraft, das ich nicht gespielt habe, aber ich habe immer eben auch wieder die CGI-Trailers und Filme gesehen hatte, und die sind episch von Warcraft. Also wenn es um Blizzard selber geht, um die Inhouse-Produktion, die vom Spiel her war, sind das epische Trailer, epische Prologe gewesen, und der Film hat so gar nichts von dem, dünkt mir. Also die Realverfilmung, die sie hier rausgebracht mit CGI-Effekten und so, mir hat alles zu clean gedünkt. Das, was du sagst, das Schroffen, das Abgehalfterte und auch die Fraktionen und mit den Orks und der Horde und all dem, ich meine, die Voraussetzung kenne ich in Teilen, obwohl ich die Franchise nicht gefeiert habe selber oder sehr viel gespielt habe davon. Aber da wäre so viel mehr drinnen gelegen. Gerade speziell als Fantasy-Epic-Inszenierung da hat es viel, viel dran gehabt, glaube ich. Wie seid ihr zu Franchise Warcraft?
Nein, da bin ich auch gar nicht drin. Das hat mich nie gereizt. Ich bin auch nicht so der Online-Multiplayer-Gamer. Das habe ich nie gemacht und darum hat mich das auch nicht gecatcht. Aber natürlich, die Figuren sind natürlich bekannt, oder? Überall laufen wir denen über den Weg, wenn wir uns da in diesen Game- und Filmsachen bewegen. Aber eben, es hat mich nicht gecatcht, darum kann ich gar nicht gross dazu sagen. Aber wie du sagst, es hat eigentlich alle Voraussetzungen für ein gutes Potenzial, oder? Und ja, weisst, jetzt reden wir schon lange jetzt über die Filme, jetzt kommt dann wieder mal etwas Gutes, weisst, frage ich mich so, oder? Das ist alles vergehene Mühe, was sie da gemacht haben bis jetzt mit diesen Game-Umsetzungen quasi, oder? Wir haben immer noch nicht jetzt über etwas wirklich, wirklich Gutes können reden.
Ich glaube, jetzt fängt es dann einfach besser, weil wir steuern, glaube jetzt langsam ein bisschen weiter führen. Also es gibt ja dann also die ein oder andere Game- oder Comic-Umsetzung, die wir auch kurz nennen können. Wir haben mal einen Pokémon-Film gemacht für eine etwas stabilere Umsetzung für all die als Fan-Franchise von all diesen. Ja, Pokémon ist unzerstörbar, denkt einem, oder? Da kommt immer irgendein Spiel, irgendeine Karte, das hat irgendwie unendlich viel überlebt und so. Und als ich das meinem Sohn gesagt habe, da ist noch ein Pokémon-Film, hat er gefunden, yes, das ist doch einfach lustig und so. Und ich glaube, mit dem hat man sich auch begnügt. Also animationstechnisch, inhaltlich und so, ist Pokémon so als CGI-Film, Realfilm-Mischung, stabil gelungen für ein junges Zielpublikum. Das muss man hier, glaube ich, ganz klar kann man das taxieren. Und genau dort würde ich eigentlich auch Sonic the Hedgehog verfrachten, was ja mittlerweile extrem viele Teile gibt von dieser Franchise. Es ist ja jetzt der.
Das nimmt mich Wunder. Ja. Ist das so erfolgreich am Boxoffice gewesen, dass die das zu so einer Franchise ausgebaut haben? Das habe ich irgendwie nie so richtig verstanden in den letzten Jahren. Das ist ja sehr eine neue Filmreihe, muss ich sagen.
Ich glaube, es hat eine stabile Community.
Unter anderem mit dem Jim Carrey.
Ja. Weil ich merke, das spricht auch wieder ein junges Zielpublikum an. Also auch mein Sohn, der jetzt da 11 ist, hat jetzt gerade den Sonic 3, der letzte, geschaut und hat gefunden, hey, das ist doch amusing. Es ist lockere Unterhaltung. Ich glaube, diese Filme muss man ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ich glaube, aus jüngeren Gefilden vielleicht. Und darum hat er sein Publikum, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, dort ist vielleicht so das Franchise-Related ein bisschen anders, dass man das ein bisschen lockerer sieht als jetzt so Hardcore-Fans, weil Sonic sich auch ganz anders versteht. Also, es ist einfach ulkig und schnell und spassig. Und mehr muss es nicht sein, also inhaltlich. Also, es muss jetzt dort nicht etwas im Größeren gerecht werden, oder? Und jetzt gehen wir dann schon langsam so in die 2020er Jahre rein. Du hast es erwähnt, oder der Paul Wes Anderson muss sich natürlich treu bleiben mit den Gurken oder Mila Jovovic zusammen. Hat dort noch einen reingeschoben, nämlich den Monster Hunter Franchise von Capcom, und hat es eigentlich wieder verbockt. Ich kann es nicht anders sagen. Eigentlich eine sehr beliebte Franchise unter vielen Gamern, RPG-orientiertes Action-Game, Fantasy verfrachtet, aber auch dort wieder naja, das kann man so auch wieder sparen. Aber jetzt, Moski, du hast die Besserung angesprochen. Und jetzt
kommst du natürlich mit einer Perle.
Jetzt muss man ja Granaten mal zünden, oder? Also, es ist eine Initiative.
Jetzt zünden wir die Granaten.
Yes, und ich glaube, dort kann ich mal das Feld auch mal wieder dem Moski überlassen. Moski, es war eine Initialzündung gewesen, hat dem gedacht, oder? Wir reden hier von Arcane.
Da haben wir ja schon viel darüber geredet in unseren Folgen. Jetzt ist auch die zweite Staffel rausgekommen, wo wir ja nur des Lobes sind. Und ich glaube, das müssen wir jetzt alles nicht mehr wiederholen. Sonst hören einfach die alten Folgen dort nachher. Ich finde einfach hier das Besondere dran. Also es ist eine Animationsserie, die basiert auf League of Legends in diesem Universum innen. Und wenn einer gesagt hat am Anfang, komm, wir machen ein League of Legends ein Film, oder? Dann hättest du ja gefragt, weil das hat ja keine Story, weil dort ist eigentlich rein, dass Gruppen gegeneinander probieren, am anderen seine Tower zu zerstören. Mit verschiedenen Charakteren, wo man eben auch online Multiplayer zusammen spielt. Und was, das finde ich hier schon das Besondere, oder? Dass sie es haben hergebracht, komm, wir machen einfach in diesem Universum etwas und dann schreiben die eine Geschichte und Charaktere, die einfach nur ein Traum sind, oder? Mhm. Und das sieht dann noch super cool aus, das kommt noch oben drauf und das ist eigentlich so, genau so muss es passieren, oder? Die haben sich ein bisschen, und, aber auch wahrscheinlich ein bisschen aus der Not raus, muss man jetzt eine Story machen und Charaktere machen. Und ich kann sie nicht einfach nur kopieren, oder? Das ist das, was du vorhin gesagt hast, Mephisto, oder? Das ist ja die grosse Gefahr, oder? Weil das ja eben nicht das Gleiche ist, ein Spiel und ein Film. Und das hat man hier einfach ja, perfekt können adaptieren und überbringen.
Ja, man muss global lernen, dass nicht alles, was man irgendwie einfach... Man muss auch versuchen, eben nicht zu viel Fanservice in Fokus zu setzen, sondern eigentlich sagen, weil schlussendlich das Medium Film spricht einfach eine andere Zielgruppe oft an als das Medium Gaming. Natürlich ist Gaming heute nicht mehr wie vor 20 Jahren ein Nischending, sondern es ist Alltag bei so vielen Leuten. Jeder spielt auf dem Handy, jeder Konsole daheim, egal. Und das ist heute anders, aber
Nein, es ist gerade umgekehrt, oder? Also einfach die Game-Industrie setzt ja heute deutlich mehr Umsatz.
Monetär, als, sowieso.
Oder als Film, ja. Oder? Ja.
Es ist viel die grössere Industrie geworden wie die Filmindustrie, also keine Frage. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, aber es sind einfach zwei verschiedene Medien und man muss einfach aufpassen, dass man es einfach nicht zu überdreht und dann kommt es gut. Und dann kann man sich auch an Fantasy-Stoff wagen, an Rollenspielstoff. Wir haben ein ganz aktuelles Beispiel, das ich leider noch nicht gespielt habe, aber ich glaube, dir schon. Obscura.
Claire Obscure.
Expedition
33. Claire Obscure, Expedition oder? 33. Ja, das ist wirklich, das ist eine Blaupause, aber da könnten wir später noch drauf zurückkommen. Ich werde noch schnell bei Arcane bleiben. Genau. Nämlich auch hier, was hier auch stattgefunden hat, ist nämlich auch etwas Spezielles, oder? Das Ganze mit Produzieren von der Serie zum Game ist nämlich auch in-house passiert, oder? Das ist auch speziell, weil Riot Games hat eigentlich eine Animationsabteilung eröffnet. Also der Game-Hersteller in sich hat nämlich für Arcane selber Hang angelegt und gesagt, wir übernehmen auch das Ganze. Also wir steuern das optisch-visuelle und auch das inhaltliche mehrheitlich. Das heisst, sie waren so dicht an dicht gewesen, die Produzenten vom Spiel einerseits, von Franchise. Der Moski hat es zwar auch angetönt, also man muss dann auch die Idee haben zum Storytelling, aber dass sie dann gewisse Charaktere wie rauskristallisiert haben. Also League of Legends hat ja nicht wirklich in dem Sinne grob Storytelling, aber ihnen ist es gelungen, die einzelnen Figuren, ich selber bin auch nicht so related to League of Legends, aber dass sie die Figuren so extrem schön und auch in dem Art-Design so lieblich rauskristallisiert haben und um jede einzelne Figur so ein gutes Storytelling haben gemacht. Das ist hohe Schule und das ist absolute Blaupause für, wenn wir jetzt darüber reden, von Game zu Serie zu Film. Also, so macht man das, ja. Also, wie du es schon erwähnt hast, Moski, das ist der Aufhänger eigentlich schon fast, oder? Und daran können sich ganz viele Leute ein Stück abschneiden, jetzt in Zukunft, was da noch kommen mag. Arcane hat das nicht, also fast in ihrer Perfektion umgesetzt. Also, jetzt kommen sie natürlich darauf, dass sie dann eventuell ja den Pfad verlassen und Spin-offs davon machen von der Geschichte. Also, sie haben das erkennt, dass sie natürlich auch das Franchise noch nicht da reiten wollen. Also, sie wollen dem die Qualität und all dem, was sie aufbauen haben, auch gerecht werden und nicht überdrehen. Und das finde ich auch noch wichtig. Also, genau. Dass man es einfach nicht ausblüten lässt. Ja, jetzt sind wir zu den Perlen gekommen und jetzt gehe ich wieder ein bisschen über. Für mich, da ist der Anspruch wahrscheinlich auch sehr viel höher gewesen, als ich mir das je erwartet hätte. Das ist wieder leider für mich ein blödes Beispiel, nämlich Uncharted, weil ich die Spielserie wirklich sehr liebe. Das Ganze es ist eigentlich so ein bisschen, man kann es fast sagen, oder? Die männliche Tomb Raider-Geschichte, nämlich von Nathan Drake, also hier der Adventure-Faktor vom Mann, wo sich durch die Weltgeschichte durchschlägt mit Artefakten und Adventure. Ja, wie seid ihr mit der Franchise um Nathan Drake? Ich feiere sie und es hat eben dann jetzt eine Umsetzung gesehen, 2022 mit dem Tom Holland und unter anderem auch noch mit dem Mark Wahlberg zusammen und der Tom Holland als Nathan Drake. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe den Film nicht gesehen, weil ich das nicht unter einen Hut bringe, Leute. Ich kann nicht. Es klingt jetzt wirklich
doof. Ich habe ihn gesehen.
Ich habe das nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ja. Es klingt jetzt wirklich doof, aber ich bin so, ich finde die Franchise so cool, den Nathan Drake, aber ich sehe den Tom Holland nicht in dieser Rolle.
Ja, das hast du absolut recht, oder? Und das ist, er ist auch nicht in dieser Rolle. Also er ist wirklich totale Fehlbesetzung, nicht weil er nicht ein guter Schauspieler ist, einfach weil er einfach überhaupt nicht zu dieser Figur passt und das löst einfach nicht raus, oder? Wir kommen ja dann noch zu einer Serie, wo die ihr schon darüber habt geredet, wo vielleicht auch nicht in allen Figuren optimal besetzt ist, aber hier ist es eigentlich wirklich wie eine Faust aufs Auge, finde ich auch, und das rettet es einfach nachher überhaupt nicht, oder? Es tut mir leid. Vielleicht hätten sie gleich müssen Angelina Jolie nochmal aufbieten, dass es hier bei Uncharted besser kommt. Oder man halt ja, einfach mehr abgelenkt ist, das ist halt auch wieder da.
Ich glaube, Uncharted hat ja ein bisschen einen umgekehrten Weg gemacht. Naughty Dog hat sich ja dort stark inspirieren lassen von Filmen, nämlich von Indiana Jones. Ich glaube, das ist unverkennbar. Da haben sie, glaube ich, auch nie einen Held daraus gemacht, dass es eine klassische Abenteuerspielreihe soll sein. Aber für alle die, die sich ein bisschen versöhnlich mit einer Verfilmung wollen, zeigen, vielleicht auch für dich, Tommy, auf YouTube gibt es einen Fanfilm aus dem 2018 mit dem Nathan Fillion als Nathan Drake. Sie heißen bei Zufall beide Nathan.
Ja.
Und der zeigt eben, wie man in Ansätzen, in einem Kurzfilm, wie eben Uncharted müsste eigentlich aussehen. Das wäre ein bisschen. Und da kann ich wirklich empfehlen.
Die Anlehnung habe ich im Fall sogar gesehen. Was ich hatte. Ja, ich habe ihn gesehen. Also das habe ich schon gesehen. Der ist wirklich. Aber er hat halt, wie soll ich sagen, jetzt als vollwertigen Film, wie du sagst, als Fanprojekt, finde ich, funktioniert so etwas.
Nein, es ist ein Fanprojekt, muss man hier ganz klar sagen.
Und als vollwertigen, zweistündigen Movie, Adventure-Movie, hätte ich mir einfach wirklich ganz andere Protagonisten gewählt. Oh, hier wieder der Mark Wahlberg als Victor Sullivan, als Sully, ist eine Fehlbesetzung. Durch und durch, finde ich.
Absolut.
Weil das hat nichts mit diesen Charakteren zu tun. Oder wenn wir sagen, man muss nicht immer Fanservice bieten, aber dass Charaktere von der Franchise im Film innen eine gewisse Tonalität sollten treffen, entweder optisch, aber auch inhaltlich. Das Optische ist die eine Seite immer, wo auch sicher eine grosse Rolle spielt, eben gerade wenn man eine gewisse Vorstellung hat, aber auch wie der Charakter acted. Also, wie seine Tonalität ist. Und das haben sie hier gar nicht auf Drehen bekommen.
Ja, aber es ist dann auch, oder alles hat nicht funktioniert, oder einfach die Story ist quasi einfach so, ich sage jetzt mal 0815 und so auch vorhersehbar, oder wenn man eigentlich all die, eben, ihr habt es gesagt, Indiana Jones, Tomb Raider, aber auch die Games gespielt hat, ist einfach wie nichts Besonderes irgendwie vorgekommen. Darum ist es einfach ein 0815-Film, der einfach durchgewunken wird. Mm. Oder? Und das ist eigentlich auch schade.
Ja, ein Franchise, den ich vielleicht noch schnell anstossen oder respektive streifen, ist nämlich auch wieder eine Sony-Geschichte, eine Umsetzung, die von mir aus gesehen ein gewisses Potenzial hat, aber wo man auch, ich bin der Meinung, verschenkt hat, eine Motorsport-Geschichte, nämlich Gran Turismo. Und dort hätte ich mir vielleicht ganz etwas anderes gewünscht. Also ich weiss nicht, ich bin nicht der grösste Autofan, ich habe mal im Autogewerbe gearbeitet und habe Leute kennengelernt, die starke Fans von Automobil und der Industrie oder der Optik und der Eleganz. Und dort hat ich eben genau diesen Film eigentlich mehr gesehen. Eigentlich in diesen opulenten, schönen Szenerien mit sehr realistisch schönen Fahrzeugen, die irgendwo über eine Piste bügeln oder auch eben auch Rennsport mit Rallye-Aufnahmen. Da hat man viel Passion können entfachen bei Autoliebhaber. Weil Gran Turismo ist für mich ein Spiel, das auch sehr stark Autoliebhaber anspricht. In Bandbreite, weil man sehr schöne und sehr exklusive Auto hat. Und da hat man ganz schöne Shots können machen, wie da einer mit seinem super-duper Ferrari an Küsten entlang, was auch immer, oder eben mal für eine Rennstrecke. Aber das haben sie alles verpasst. Von mir aus gesehen, musst du nicht gesehen haben. Also das ist eine
ja, oder das Ding ist ja das beim Gran Turismo-Film, das ist ja eine wahre Geschichte, oder, die sie hier verfilmt. Nämlich, dass eine, also Sony hat das wie ausgeschrieben, oder, dass der beste Gamer, und das hat irgendwie Turnier etc., kommt näher in ein echtes Cockpit und kann näher echt Rennen fahren, oder? Und das ist in echt auch so passiert und das haben sie hier verfilmt. Aber wie sie es verfilmt haben, oder? Und die ganze Action und die ganzen Rennsituationen hat überhaupt nicht funktioniert, völlig verschnitten, der ganze Film etc., oder? Aber rein inhaltlich, eben, dass das in echt ist passiert, wäre eigentlich das Potenzial schon da, oder? Dass du das so überbringst.
Ja, und, für mich war es halt auch ein PR-Stand, das, was du ansprichst. Also, dass ein Gamer zum reellen Rennfahrer wird, oder? Und dort haben sie wahrscheinlich.
Ja, absolut ist es ein PR-Stand. aber wegen dem kannst du das gleich verfilmen, wenn es funktioniert.
Kann man, muss man nicht. Ich sage einfach, dort haben sie den PR-Stand grösser gemacht, als der Film näher ist worden, wie du es sagst. Eben gerade, weil sie ihn so geschnitten haben und weil sie den Aufhänger hatten und weil für mich die Emotionen vom Film so gar nicht funktioniert haben, oder? Weil es meine, in den Rollen, die dort bekleidet wurden, hat es einfach nicht die Dinge gehabt, wie soll man sagen, die Passion, die Motorsport-Passion, oder jetzt der Dave Harbour, der dort mitspielt, Orlando Bloom, whatever, und die jungen Rennfahrer drumherum. Oder? Für mich hat das alles eigentlich relativ eben künstlich gewirkt. Und darum habe ich am Anfang so als Einstieg gefunden, eben mehr die Rennsport-Passion, oder? Dass die mehr spürbar ist. Aber das ist ganz ein ganz anderes Zielpublikum. Oder? Da reden wir von erwachsenen Männern, die, sagen wir jetzt mal, sehr related zu Motorsport oder zu eleganten Fahrzeugen sind und das virtuos dargestellt worden. So habe ich mir mehr Gran Turismo vorgestellt. Und wie du sagst, es ist so ein kleiner, ja, es ist einfach die PR und das Promoting halt, ja, jeder kann auch ein bisschen zum Rennfahrer werden, aber ja. Anyway, ich glaube, wir gehen auch noch ein bisschen weiter in der Historie, nämlich, ich glaube, jetzt kommen auch wieder so positive Beispiele, die mich auch geguckt haben, persönlich und euch auch, wie ich weiss. Das war nämlich auch eine Serie, eine neuere Serie im 2024. Mm-hmm. Und da reden wir von Postapokalypse Fallout, wo initiiert ist worden auf dem Streamingdienst Amazon Prime. Und das ist auch wieder ein Werk, wo man ganz klar muss sagen, wo mit der Franchise wirklich extrem gut zusammen harmonisiert. Oder das Future-Retro-Ding, das Fallout als Franchise hat und die Atom-Explosion, Gewalt und das Dystopische, das da aufkommt. Ich finde, es ist mega cool gespielt von den Schauspielern. Einerseits von Ella Purnell oder Walton Goggins und all diesen Leuten drumherum. Also, es ist wirklich... wirklich sehr toll inszeniert, oder? Ja, es wird der Franchise wirklich extrem gut gerecht und das hätte ich echt auch nicht gedacht, oder? Der dirty, gritty Humor, den das Ganze noch hat und insofern noch explizite Gewaltdarstellung, haben sie alles zusammen in die Serie mögen verfrachten von der Game-Franchise und
das stimmt, ja.
Das haben sie von mir.
Ja, das haben sie, genau, das haben sie wirklich super gemacht. Also, ich hatte so eine Serie vom Jahr gehabt. Könnt ihr nachhören. Im Dezember haben wir unsere Filme und Serien vom Jahr gehört. Das war bei mir auf dem Eis gewesen. Und was sie hier einfach super getroffen haben, ist, und genau so muss es eben passieren, sie haben so den Charakter, der das Game überbringt. Das haben sie rausgenommen und gleichzeitig haben sie aber wie eine neue Story geschrieben und das dann können rein verpacken genau. Und vermischen.
Das war eine perfekte Entscheidung. Ja.
Genau.
Absolut. Bin ich völlig deiner Meinung. Fallout war ein absolutes Highlight in Serienform. Es war auch eine gute Entscheidung, dass man sie in Serienform gebracht und nicht als Film, weil es doch schon sehr eine umfangreiche Franchise ist. Und es ist noch interessant, weil Bethesda, wo ja hinter dem Spiel steht, hat ja mit der ganzen Elder Scrolls-Reihe noch ein riesen Fantasy-Epos in der Hinterhand, wo es ja bis heute nie wirklich eine filmische Umsetzung hat gegeben. Von da schlummert ja eigentlich auch noch ein grosses Potenzial, das bis jetzt nicht ausgeschöpft worden ist für einen Fantasy-Bereich. Also gerade die gleiche Firma, die eigentlich in-house, glaube ich, ein bisschen auf Perlen sitzt und jetzt die erste wirklich auch gut hat umgesetzt und ich freue mich sehr auf die Fortsetzung, muss ich sagen.
Ja, ja. Und sie haben ja versprochen, dass die Season 2 dem durchaus gerecht bleibt, auch von der Tonalität her und so. Und hier sieht man eben auch wieder, oder? Der Bethesda Fallout Art Director hat hier eben auch mitgeschafft, der Serie. Also hier merkt man wieder, In-House Game Studios haben sich mit der Materie von der Serie, die Schöpfer von Franchise, damit befasst. Und dort merkt man, oder, je näher das related, das kommen wir jetzt nah drauf raus, dass die Schöpfer vom Originalstoff, reden wir vom Videospiel, die das kreieren, wenn die mit den Filmschaffenden, die dort ihre Erfahrung haben, näher zusammenrücken, Hand in Hand gehen, entstehen jetzt in Neuzeit durchaus auch positive Werke. Also nicht, dass wir hier in einen Rant verfallen, weil wir haben viele schlechte Beispiele gehabt. Aber jetzt haben sie es, glaube ich, langsam erlegt in Neuzeit, dass es einerseits vom Productioning, vom Budget, aber auch Regie und Art Director, von Zusammenarbeit, dass sie das zu einem guten Projekt können machen in der Adaption.
Ja, oder ich möchte hier vielleicht gleich noch vorgreifen und einfach so parallel ziehen zu einer anderen aktuellen Serie, wo ja die Staffel 2 läuft, die reden von The Last of Us, wo eigentlich so ein bisschen einen anderen Weg geht. Oder die sind sehr, sehr nahe an der Game-Umsetzung. Sie machen zum Teil so ein bisschen Sidekicks, oder wo sie verfilmen oder mal etwas dazu noch dicht quasi mehr Tiefe geben an einem Charakter oder einer Handlung, die nicht im Game ist vorgekommen, die aber gleich nichtsdestotrotz sehr, sehr nah am Game ist oder Story, aber auch von den Plätzen, oder wo sie es filmen, dass es identisch aussieht wie im Game. Und Fallout ist dort ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Oder? Die sind weg von der Story und klar sieht es gleich aus, hat den gleichen Anzug an und eben so ein bisschen die Merkmale sind da, aber sie haben dann etwas ganz wie Eigens gemacht. Oder? Und es funktioniert beides, aber es funktioniert eben auch wieder nur so, wie du das hast gesagt, oder wenn du so ein bisschen mit dem Designer, mit dem Writer zusammen schaffst, dass das dann überbringst.
Mhm. Und eben bei Last of Us, ich bin ja dort auch ein Franchise-Fan und ich bin dort auch so ein bisschen hin und her gerissen, jetzt gerade, wo du eben das erwähnst, oder, dass sie es so akkurat gamemässig umsetzen. Darüber streitet sich ja das World Wide Web und auch Fans oder Nicht-Fans, respektive mehr die Core-Fans, über eben das Look and Feel, respektive vom Casting. Ich meine, Bella Ramsey wird immer wieder hin und her gebäschert und es ist klar, oder, wenn man so eine gewisse Vorstellung hat von einem Charakter, sei das eben jetzt Ellie von Last of Us, die optisch halt einfach ein gewisses Aussehen hat im Game, wird man dann plötzlich auch an dem gemessen. Also entspricht der Charakter, den man in der Serie sieht, auch dem Charakter, den man dann filmisch in der Serie umgesetzt hat, oder? Und das genau. ist eine schwierige Gratwanderung, oder? Ich merke das selber jetzt so an mir, gerade bei Last of Us, oder? Jetzt, gerade beim Casting von Abby, wo im zweiten Teil von Season jetzt oder auch vom Spiel vorkommt und eingeführt wird, dort habe ich selber persönlich angefangen, so als Fan, wo ich so denke, oh, ist das richtig gecastet, oder? Und auch bei Bella Ramsey hat man das zeitweise vielleicht gewisse Leute das Gefühl, ich halte ihr noch so ein bisschen die Stangen, aber es hat auch dort eben gewisse Momente. Aber ich würde nicht so weit gehen, wie gewisse Leute im Internet so abschätzig werden und brauchen doch irgendwelche Cosplayerinnen, die nicht können Schauspielern. Übrigens noch schnell ein Funfact, den ich bisher nicht erwähnt habe, glaube ich. Habt ihr gewusst, dass Bella Ramsey übrigens ein Autismus-Spektrum gerade erst diagnostiziert hat bekommen?
Nein.
Das ist sehr interessant, das ist erst gerade aufgekommen, das hat schon ein Statement vorher gesehen und so, und das finde ich extrem speziell, und seither, seit der Season 2, schaue ich jetzt sie bloß gesagt auch ein bisschen anders an, weil das Autistische hat ja zur Folge, dass du sehr stark auch dich an anderen Leuten musst orientieren, gerade speziell als Schauspielerin, oder? Das ist noch so ein Fun-Fact hier reingewoben, und das macht es noch ein bisschen spezieller, aber Mephisto, du hast ja die Ambivalenz doch bei Last of Us auch noch ein bisschen, oder? Das ist immer noch
ja,
ein spürbar.
Ja, es ist einfach, es ist halt jetzt, wenn du eben wirklich als neutraler Zuschauer die Serie schaust, hast du ganz ein anderes Erlebnis, als wenn du die Spiele spielst. Und das ist das, was ich glaube, bei Fallout ein bisschen cleverer mache. Das heisst nicht, dass Last of Us die schlechtere Serie ist, aber wenn du sehr nah dran bist am Spiel, hast du wirklich zum Teil 1:1 Szenen. Und das führt einfach dazu, dass du wie schon gespoilert bist. Unfreiwillig.
Das stimmt.
Jetzt gerade wieder passiert, bei einem grossen Ereignis in der zweiten Folge von der zweiten Staffel, haben natürlich Gamer sofort gewusst, was jetzt passiert. Und die Neutralen ändern nicht.
Das stimmt, ja. Und das
ist ein ganz anderes Erlebnis, oder?
Vielleicht einfach noch darauf eingehen, ich gebe noch eine dritte Serie rein, die hier nicht in der Liste drin ist, aber die so ein bisschen das Problem hat, nämlich The Witcher. Haben wir auch schon ein paar Mal darüber geredet. Und, oder, die waren ja am Anfang sehr nah dran gewesen, und nachher haben sie auch ein bisschen das Problem gehabt, dass sie sich ja eben auch nicht einig waren, oder, auch mit dem Schauspieler, der ja näher draus ist, der eigentlich ja ein grosser Fan ist und nah möchte dran sein. Und die Macher und die Writer eigentlich dort so ein bisschen wollen einen anderen Weg gehen und ja, das ist jetzt auch nicht gut rausgekommen, oder, wie wir wissen. Mm. Und das ist schon so ein bisschen das Problem oder die Gratwanderung, die du eben gut musst treffen und dann auch weiterfahren.
Das ist ja so. Ne?
Ja, wir sind da jetzt in Neuzeit, so in den letzten Zügen von den Projekten, die umgesetzt wurden. Einer, den ich noch kurz erwähnen wollte, den ich aber selber gar nicht mit der Franchise vertraut war, das war mein Sohn, nämlich bei Minecraft-Movie. Der hat da irgendwie stolz, 800 Millionen im Kino bis jetzt eingenommen. Also rein finanziell krass, funktioniert er. Ja. Und ich muss sagen, inhaltlich, für jemanden, der dem... Das ist eben auch wieder das, oder? Das Zielpublikum. Und ich bin es nicht. Und ich merke das. Ich merke, dass der Film, ich meine, der Jack Black habe ich gerne in gewissen Sachen und Rollen. Ich meine, jetzt bei diesem Movie overacted er als Steve jeder Sekunde, wo er auf dem Bildschirm ist. Und der Jason Momoa ist einfach auch nochmal so ein schrulliger Abriss von einer Figur und so. Aber wie gesagt, das Problem ist einfach dort, ich glaube, die Franchise overall ist so das Thema bei Minecraft, oder? Die Franchise überstrahlt das alles, der Inhalt, also sei es Storytelling oder gewisse andere Sachen, weil für Fans ist nur entscheidend, ist es in der Minecraft-Franchise optisch und auch inhaltlich, und zum Teil gibt es ja so Fun Facts, die nur Insider schnauen von Franchise, auch bei Minecraft, oder?
Das stimmt,
und,
ja.
Und darum die Auswüchse, die wir schon ein bisschen angetönt haben in Amerika, wo sie irgendwie Hühnchen haben mitgenommen, leben die ins Kino und durchgedreht sind. Und dort merkt man einfach, für die Fanbase reicht das, oder? Da gehen so viele Millionen Leute schon nur allein, weil es die Franchise ist ins Kino und der Inhalt ist eigentlich Banane. Jetzt provokativ gesagt, oder? Und für die Umsetzung hat das anscheinend mögen reichen. Rein finanziell.
Das stimmt, ja.
Genau. Ja, ich glaube, wir machen doch noch den Ausblick, oder würde man dem sagen, in Zukunft, was uns...
Was erwartet
uns? Was ist der Horizont, ja, oder, wo wir uns jetzt da drin bewegen? Und jetzt haben wir noch ein spezielles Thema, Mephisto, das dir, glaube ich, recht stark am Herzen liegt. Und ich spreche da ein Meister seines Faches an. Jetzt machen wir da Büchsen auf, eine kleine. Und einer, der doch in der Game-Industrie immer wieder extrem für zu reden gibt und vor allem wegen seinem Artstyle, Visuals, Storytelling und allem, was dran hängt, Künstler, muss man sagen, kann man so sagen, oder? Ist der Heijo Kojima.
Also du bist ja fast noch der grössere Fan als ich, muss man fairerweise sagen. Aber ja, der Hideo Kojima, japanischer Game Director, eine Legende im Spielsektor. Alle, die jetzt sich mit Spielen nicht beschäftigen, werden jetzt sagen, hö, wer ist das? Aber das ist wirklich eine absolute Legende. Und ist eben bekannt, dass er eben die Grenzen zwischen Spielen und Filmen einreisst. Und der immer wieder das schwimmend kann umsetzen. Und das ist seine grosse Stärke. Und das ist das, was sein Alleinstellungsmerkmal ist.
Genau.
Und ich finde wirklich, und das war ein bisschen der Aufhänger, den ich ein bisschen darauf hingewiesen habe, habe ich ja gesagt, das ist, nachdem er ja mit seiner ehemaligen Spielserie gebrochen hat und auch mit dem Producer, hat er jetzt mit Death Stranding etwas Neues am Start, seit mehreren Jahren im Spielsektor. Und da kommt jetzt der zweite Teil raus. Und da ist vor kurzem, vor gut 14 Tagen, ist ein neuer Trailer veröffentlicht worden. Der ist 10 Minuten lang und der ist wirklich ein Wahnsinn. Ein cineastischer Wahnsinn. Es ist wirklich... Also, da kannst du in einem Kino auf einer Leinwand zeigen, das blasen die einfach weg. Sorry.
Das stimmt.
Und ist dir das auch so gegangen?
Absolut. Also wir müssen hier noch anfügen, ironischerweise hat ja der Moski bei Trailer immer so ein bisschen seine Vorbehalte, aber er ist von uns zwei, also von uns drinnen, muss man so sagen, der einzige, derjenige, der den ersten Teil von Death Stranding komplett beendet hat. Das wollen wir jetzt hier genau, schon mal die Lanze videospieltechnisch müssen wir hier mal schon brechen. Da bin ich noch gespannt auf dein Statement, gerade Moski, über den ersten Teil, respektive was du noch so dort drinnen siehst und erwartest. Ich habe mir da zwei Trailer gegeben und ich bin bei dir, er ist wahnsinnig cineastisch, artdesign-technisch über jeden Zweifel erhaben. Virtuos, er nimmt sich natürlich auch hier extrem viele Schauspieler rein in das ganze CGI, schon der Norman Reedus aus dem ersten Teil, ist ja klar, der ist gesetzt und so, aber dann haben wir auch noch den George Miller nebendran, Ella Fanning, Lea Seydoux, Troy Baker und, also ein bisschen Who's Who auch ein bisschen aus Hollywood rausgenommen und das ist schon etwas, wo man jetzt merkt, eben, der Trailer hat so ganz viele Ebenen. Wir können darüber können wir fast eine eigene Folge machen, sage ich mal vorsichtig, über diesen Trailer. Aber für all die, die ihn noch nicht haben gesehen oder respektive noch nicht gesehen, ist es eine harte Empfehlung, Death Stranding 2 Trailer on the Beach, den 10-minütigen Voll-Trailer zu sehen, weil
wir verlinken in den Shownotes.
Genau, und der ist wirklich virtuos, das sprengt es. Und der Kojima hat ja auch schon angetönt, dass er sehr affin drauf wäre, auch mit Kojima Productions, die er gegründet hat, in das Filmgenre überzusiedeln. Also auch eng stark mit Studios zusammen zu arbeiten. Da gibt es ja jetzt den Link mit A24 Productions, wo ja den Death Stranding filmisch umsetzen zusammen mit ihm, mit dem Schöpfer, mit dem Kojima. Das wiederum ist eine sehr interessante Ausgangslage. Und Moski, jetzt frage ich dich, wie ist dir das Erlebnis im ersten Teil, wenn du das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen willst, eigentlich ergangen im Hinblick dessen, dass jetzt ja da das Filmische, also dass jetzt die Fusion im Haus steht. Also wie siehst du das?
Ja, also das Spiel ist von dem her echt grossartig, oder? Weil es mal erstens ein ganz neues Spielerlebnis ist, was es eigentlich so überhaupt nicht gibt. Und eigentlich jetzt so in Bezug auf Film natürlich schon das ganze Erlebnis eben hast, oder? Mit diesen ganzen Sequenzen, die im Game immer wieder vorkommen. Und das aber eben auch von den Schauspielern so ja gedreht ist worden, oder? Die, mit dem Performance Capture, wo sie da die Stöpsel überall her tun. Und eigentlich dort schon grossartige Schauspieler eben das Drehen für das Game, oder? Also du hast es erwähnt, oder? Norman Reedus ist der als Hauptcharakter, aber du hast den Mads Mikkelsen, der sehr viel vorkommt. Lea Seydoux, du hast erwähnt, oder auch Margaret Qualley, oder? Wo jetzt so in aller Munde ist. Sogar der Guillermo Del Toro, der eigentlich Regisseur ist, aber auch als Schauspieler eigentlich vorkommt. Und das, wie du auch erzählt hast, Mephisto, es verschwimmt schon im Game in einen Film rein, oder? Und auch am Schluss, eigentlich, wenn du das Gefühl hast, also wenn das Spiel, jetzt ist es dann fertig, dann geht es einfach noch 2 Stunden. Oder? Und du hast echt das Gefühl gehabt, ich mache jetzt noch schnell die letzte Kampagne, oder? Und dann geht es noch so, ja, wirklich,
Kojima,
es hört auch nicht mehr auf, oder? Und viele sind, glaube ich, ausgestiegen, weil sie einfach so ein bisschen sagen, ja, muss ich da den Böstler spielen, weil ein Hauptteil geht eigentlich darum, dass du irgendeinen Gegenstand oder eine Ladung entgegennimmst und dann läufst du durch Landschaft und bringst es an einen anderen Ort her. Oder? Und das geht bis zur Hälfte etwa so und nachher wechselt das Spiel ein bisschen. Das kommt immer noch so ein bisschen vor, aber es ändert und es kommen dann neue Sachen und neue Sequenzen vor, wo schon ein anderes Gameplay dann ist. Und das ist eigentlich wirklich grossartig, oder? Eben so ein bisschen interaktiver Film in diesem Game par excellence. Oder? Und das Spiel ist jetzt 2019 rausgekommen, also irgendwie 5-6-jährig und das ist einfach immer noch grossartig, oder wie es aussieht. Da können die neuen Spiele mögen da zum Teil nicht dran herkommen und darum kann man eigentlich nur gespannt sein, erstens auf das zweite Game, oder? Aber eben genauso eigentlich auf einen Film raus, weil einfach da eigentlich alles wird stimmen. Da bist du einfach, da bist du überzeugt davon, oder?
Und eben, das Ganze, der Guillermo del Toro ist ja auch ein extrem bekennender Fan. Also er ist auch sehr Japanolog unterwegs, wie ich schon private Videos von ihm habe gesehen. Also er ist schon stark im Anime und eben auch im Gaming-Sektor Fan auch vom japanischen Schaffen, auch vom Kojima natürlich. Das hat er mehrfach betont. Und der Kojima hat ja das früher schon bewiesen. Bevor Death Stranding Thema war bei ihm, hat er als kreativer Kopf oder Metal Gear Solid, andere Werke, Son of the Enders und so. Also immer das Mecha Fusion Bionic Sachen, oder? Dass er das immer so gekürzt hat und die Fusion und so geschaffen hat, oder? Zwischen organischem und nicht organischem. Und das sieht man einfach durch und durch. Und das ist extrem dystopisch futurehafte, wo er wahnsinnig gut kann darstellen kann, oder? Im Look and Feel. Und gerade Metal Gear Solid wird ja auch noch eine Auskopplung bekommen. Das ist ja immer wieder hin und her geschoben worden. Also Teil Franchise gibt mir ja wie einen heissen Herdöpfel hin und her und überlegt sich, sollte man es machen. Und Metal Gear Solid ist ja jetzt der Oscar Isaac als Solid Snake bestätigt worden. Wir wissen noch nicht viel über die Produktion, aber hat auch als Espionage-Game grosse Wellen geschlagen in der Gamer-Community, schon frühzeitig, oder ikonische Antagonisten, Protagonisten, whatever. Und also Metal Gear Solid hat als Action, Adventure, Science-Fiction-Movie eigentlich grosse Potenzialstücke an sich. Also wenn man das würde richtig umsetzen, dann holla die Waldfee.
Absolut. Absolut, also das ist sicher ein sehr grosses Potenzial und generell muss man sagen, für die Zukunft, ich glaube, für das Wichtigste, denke ich, dass man sich Game-Adaptionen annimmt, die wirklich im Kern etwas Neues bieten, wo nicht einfach stumpf ein Franchise gemolken wird und wo man wirklich auch nochmal in der filmischen Form oder Serienform etwas Neues, Adaptives, Gutes kann erzählen. Und da können die Herangehensweisen für mich, und das ist so ein bisschen, fast ein bisschen mein Fazit eigentlich zur Zukunft, ja, das ist das Potenzial, das schlummert, dass man die unverbrauchten Stoffe sucht, dass man sie nicht anlehnt also an Sachen, die es schon gibt, sondern wirklich sich mit Sachen beschäftigt, die neu sind und die nachher versucht, adaptiv und gut umzusetzen. Und dann denke ich, ist neben anderen Literaturvorlagen oder eben Remakes und Reboots, die leider immer noch in Hollywood sehr gefragt sind, ist in dieser Game-Industrie viel rum, wo Potenzial bietet, wenn man es mit der richtigen Qualität umsetzt.
Mm-hmm. Ja, absolut. Also da bin ich voll bei dir. Oder? Ich habe eben sogar, wie wenn die Ausgangslage mal nimmst, The Sims, das Spiel funktionieren, wo Margot Robbie schon bestätigt ist als Schauspielerin.
Richtig, ja.
Oder wo ja völlig strange irgendwie tönt. Aber ja, wenn du irgendetwas Kreatives daraus machst, wer weiß, ob das funktioniert. Das werden wir dann sehen, da bin ich absolut bei dir. Es gilt eigentlich wie bei den Games, wie überall. Auch sonst, oder? Du musst eine gute Story haben, du musst gute Charaktere geschrieben haben. Dann ist das schon mal die halbe Weite, dass das irgendwie gut rauskommt, oder? Und eben nicht nur platt 1:1 irgendetwas
kopieren. Genau.
Ja.
Genau.
Und ich finde eben, gerade Games haben doch auch gezeigt, gerade im Art-Design, oder, hat es wirklich ganz viele Sachen, wo Hollywood den Mut nicht dazu hat, gewisse neue Sachen zu finden oder sich dem zu widmen. Und diese Game-Vorlagen natürlich zum Teil herzlich willkommen, auch Zeug, die noch nicht umgesetzt ist worden. Ein Projekt, das ja da von Nintendo im Raum steht, ist The Legend of Zelda als Fantasy-Adventure. Also auch das hat an sich grosses Potenzial, wird verfilmt jetzt gleich, 2027 soll es schon kommen, wobei der Termin ist da für mich schon recht nach. Mal schauen, der Wes Ball wird das wollen verfilmen. Aber es ist genauso, wie ihr sagt, oder? Der Mut zu Neuem oder zu neuen Sachen, zu neuen Stoffentwicklungen hat Hollywood vielfach auch gefällt. Und die Game-Industrie kann das jetzt vielleicht zum Teil ein bisschen ergänzen. Und ich habe das Gefühl, dort hat man im Gaming innen zum Teil gutes, progressives Zeug schon recht früh gehabt. Also jetzt gerade eben was Figurendesign, Storytelling, ein bisschen Out-of-the-Box-Thinking hat gehabt. Dort ist man kreativ gewesen, oder vielfach. Jetzt das ist stimmt, immer die Frage, ja. Kann man den kreativen Part, der in diesem Gaming-Genre vorhanden ist, auch optisch, visuell und inhaltlich transportieren zu etwas Vernünftigem? Oder? Und der Schlüssel scheint jetzt erkennbar zu sein, dass man bei den Franchise-Schöpfern direkt bei den Art Directors oder beim Studio selber einfach die mit im Boot innen hat. Dass dann gleich eben die Umsetzung und die Tonalität, die das Game verkörpert, der Look and Feel und auch inhaltlich, dass das gut miteinander korrespondiert. Oder? Und dementsprechend brauchst du aber näher auch wieder einen guten filmischen Regisseur. Weil ich sage jetzt mal, jemand, der sich im Game-Genre auskennt, Art Director von einem Spiel, kennt sich ja im Filmschaffen nicht aus. Und darum muss das gut einander ergänzen. Und wenn das miteinander zusammen gut harmonisiert und fruchtet, der gibt sich dann eine starke Franchise, also eine starke filmische Franchise daraus heraus.
Ja, und oder Games fangen ja jetzt auch schon an, wo sie das machen, eben wie zum Beispiel Elden Ring, oder, wo sich der George R.R. Martin holt, für irgendwie Charaktere und auch Story zu schreiben, oder, aber nachher wird natürlich ein eigenes Game daraus gemacht wird, oder, also jetzt machen Games das schon, oder, jetzt wird das ja auch vermehrt in der Filmumsetzung ja kommen.
Und man merkt eben auch gegenüber früher, oder, weil jetzt ist es nicht nur mehr so ein Nebengeschäft, eben wie PR-Stunts, die man macht, oder auch mit den Game-Lizenzen gegenüber dem Film, oder dass man die einfach so verscherbelt und verschenkt an drittklassige Leute, sondern man nimmt es jetzt auch viel ein bisschen ernster und grossprojektiger, oder? Also rein von den Summen, die man in die Hand nimmt, oder eben auch von den Leuten, die man dafür gewinnen will und so. Und hey, da kommt mir etwas in den Sinn. Ich gebe einen Pitch noch schnell rein. Jetzt Jetzt yes. seid ihr überrascht und jetzt habe ich noch. Und jetzt gebe ich noch schnell einen Pitch, respektive ein mögliches Projekt von mir bekannt, das ich mir habe ausgedacht und jetzt drehe ich das Rad vor Zeit nämlich zurück an Anfang und da gehe ich wieder zurück an Anfang der Game-Industrie, wo ich nämlich auf meinem Amiga 500, eines meiner ersten Spiele, das ich gespielt habe, war Monkey Island. Monkey Island vom Ron Gilbert, ein Point-and-Click-Piraten-Adventure. Es wird noch allen, also er muss euch zwei sicher etwas sagen.
Ja, das ist noch meine Generation und Moski seine natürlich
hey,
auch.
Hey, schau mal, hinter dir, dreiköpfig
auf. Genau.
Richtig.
Und jetzt habt noch, jetzt gebe ich euch schnell noch ganz, ganz kurz bekannt, was ich dort würde sehen und ihr könnt einfach spontan darauf antworten, wäre das eine Idee. Und habt noch am Bänkli. In Regie gesehen, Edgar Wright, Hot Fuzz, Baby Driver, Shaun of the Dead.
Nicht schlecht,
Ulkig
ja.
und so. Und jetzt habt noch fest, der Guybrush Threepwood, der verschrobene blond Pirat, komödiantisch.
Wie gespielt von?
Ryan Gosling.
Aha, ja, das wäre nicht schlecht, ja.
Und die Gouverneurin wäre von Jodie Comer, die wir aus Killing Eve-Serie kennen. Und jetzt kommt der Pirat, der LeChuck, den man aus dem Spiel kennt, wäre nämlich von mir aus gesehen der Nick Hofferman, den ich würde sehen. Und ich,
der könnte es auch spielen.
Der Moski ja. hat ihn ja schon gemimt. Der Murray, der Totenschädel, der vorkommt, wird gesprochen ja. von der Sprechstimme von Mark Hamill. Das ist meine Vision zu einem Monkey Island Movie, wenn er dem auch möglich sein sollte. Ich weiß es nicht. Aber für mich wäre das echt so, das würde mir Goosebumps geben. Weil Monkey Island habe ich extrem gerne gehabt früher. Das wäre noch so ein Projekt, ja. Das zu der Thematik mögliche Filme. Da habe ich noch müssen loswerden, genau. So.
Ja, ich glaube, da hast du schön den Bogen geschlossen, oder? Zum Anfang.
Von alt zu neu und wieder zu alt.
Genau, das ist doch wunderbar, oder?
Genau, ja.
Wunderbar.
Gut. Ich denke, wir hoffen und schätzen, dass da in nächster Zeit vielleicht die ein oder andere Überraschung könnte auftauchen. Und ja, wir bleiben optimistisch. Wie? Yeah.
Ja, es kann aufwärts gehen mit den Game-Verfilmungen.
In genau, ich bin Sinn, da guten Mutes, dass da weitere gute Filme werden kommen und natürlich Games hoffentlich auch, oder? Und ja, ich tue mich in diesem Sinn schon verabschieden. Merci vielmals.
Ich von meiner Seite noch und wir hoffen auf mehr als Super Mario Bros. Aus dem 93. und ich glaube, da sieht es nicht schlecht aus und der Guide mit dem Indiana Jones Hut und dem Buschmesser führt uns aus dieser Folge raus. Tschüss zusammen.
Hey, ein schönes Shoutout an alle Filmliebhaber und Gameliebhaber da draussen. Bleibt uns treu, einen schönen Miteinander. Tschüss zusammen.